Wie auch immer, tut mir leid, aber so denke ich nun mal darüber. Was meint ihr denn dazu?
Was?
Wie seht ihr das?
Alles in Ordnung?
Möglicherweise.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Dieses Mal mit
Was?
einer
Schon wieder?
Episode.
Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder?
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor.
Woher soll ich das wissen? Hat jemand vielleicht den Bericht gelesen?
Also ich.
Ernsthaft, die und den Bericht lesen?
Ich glaube da jetzt auch nicht so richtig dran. Das ist unsere tägliche Besprechung. Da müssen wir jetzt einfach durch. Wie ihr vielleicht erkennt, ist eine ganz unbekannte Folge, über die wir heute sprechen, nämlich die vierte Episode der sechsten Staffel. Ja, genau. Die sechste Episode der vierten Staffel. Kein Ende in Sicht. Und im englischen Original heißt sie Window of Opportunity. Aber natürlich, habt ihr schon gemerkt, ich bin hier nicht ganz allein unterwegs. Es gibt ein paar komische Leute, die mir auch helfen wollen, das zu verstehen, was hier gerade passiert. Nämlich den Uwe.
Hi.
Die Stefanie.
Hallo.
Und der Pascal.
Hallo.
Gut, die Folge wurde geschrieben von Joseph Malozzi und Paul Mully. Das ist ihre erste Episode, die ausgestrahlt wird. Nicht ihre erste, die sie geschrieben haben. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Regie führte natürlich Peter DeLuise. In den USA haben wir die Folge am 4. August 2000 zum ersten Mal gesehen. In Deutschland kam sie dann etwa ein Jahr später, am 4. Juli 2001. Der Zeitrahmen ist weiterhin das Jahr 2000. Und bevor wir uns zu sehr in Schleifen gefangen sehen, hat Uwe, glaube ich mal, doch einen Bericht verfasst, den bisher noch keiner gelesen hat.
Ich habe das Gefühl, dass ich es schon mal gemacht habe. Die Erde gerät in eine Zeitschleife und dieselben 10 Stunden werden wieder und wieder wiederholt. Außer O'Neill und Teal'c ist das jedoch niemandem klar und nun liegt es an ihnen, das Phänomen zu stoppen. Die Erde gerät in eine Zeitschleife und dieselben 10 Stunden werden immer wiederholt. Außer O'Neill und Teal'c ist das jedoch niemandem klar und nun liegt es an ihnen, das Phänomen zu stoppen. Soll ich noch mal, oder?
Gerne.
Ich glaube, an der offiziellen Stelle langen vielleicht 2 Schleifen. Wir müssen nicht die vollen 3 Monate Schleife machen.
Um hier die Zitatquelle auch noch ordentlich anzugeben, ich habe heute einfach für die Zusammenfassung den ersten Satz aus der Stargate-Wiki aus der deutschen genommen. Ich dachte mir, wir haben genug über die Folge zu reden. Wir werden da eh viel detaillierter durchgehen, als wir das sonst tun. Da müssen wir jetzt nicht eine ganz so ausführliche Zusammenfassung haben. Und ich glaube, Leute, die sich diesen Podcast bis hierhin angetan haben, die werden sowieso diese Folge ganz besonders gut kennen.
Kennt jemand diese Folge?
Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen.
Wie oft?
Ja. Paar Mal. Wahrscheinlich tatsächlich noch nicht mal öfter als die anderen Folgen. So wie häufig ich Folgen schon gesehen habe, hängt hauptsächlich damit zusammen, welche Staffel wie oft im Loop war bei RTL 2.
Ja.
Deswegen habe ich die jetzt nicht häufiger oder seltener gesehen als den Rest der Staffel vermutlich, aber ja, über die Jahre immer mal wieder. Ist ja noch eine sehr frühe in der Serie mit Staffel 4. Und ja.
Denn.
Wir lernen heute mal einen ganz anderen O'Neill kennen. Auf verschiedene Art und Weise.
Ja, wir sind bekannte und unbekannte Seiten von ihm kennen. Also wir wissen jetzt zum Beispiel, er mag theoretisch zumindest sehr gerne Fruit
Die wird er jetzt
Ja,
aber lange
jetzt
nicht
nicht
machen.
mehr.
Genau, jetzt
Ich
nicht
muss
mehr.
sagen, die kommen auch, glaube ich, sonst ein paar Mal vor.
Und es
Ja,
mussten
und
auch.
es mussten Fruit Loops sein.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Es mussten Fruit Loops sein. Weil. Fruit
It's a
Loops.
loop.
Oh Gott.
It's a loop episode. Ja, die hatten, das war die Aussage von einem Mitarbeiter. Weil die hatten erst, die hatten bei der welche Firma stellt dann die Fruit Loops her? Also bei der
Kellogg's, glaube ich,
produzierenden sogar. Firma hatten die erst angefragt, ob sie die verwenden dürfen. Und die hatten dann mich zurückgefragt, ob es nicht auch Cheerios sein können. Aber die hatten dann gemeint, alle Mitarbeiter haben dann abgelehnt und gemeint, nee, es müssen schon Fruit Loops sein, ist ja eine Loop-Folge.
Was ich ganz lustig fand, ich hatte irgendwo gelesen, sie sind tatsächlich hingegangen und haben die Fruit Loops auf den Löffel draufgeklebt, damit sie in jedem Take ja. einfach gleich aussehen.
Ja, haben sie.
Deswegen isst er die auch nicht.
Mit Holzleim oder so, damit das auch ein bisschen wie Milch mit aussieht noch. Ja,
ja,
so typisches Prop-Basteln halt.
Aber genau deswegen isst er davon auch kein Bissen, sondern erst den Haferschleim, weil der Kleber ist wahrscheinlich nicht so gut verdaulich, nehme ich an.
Ich würde jetzt trotzdem gerne den Outtake sehen, wo Richard Anderson da gerade mal nicht dran denkt und denkt, komm, ein Löffel, kann ich ja mal. Aber ich vermute, wenn du das vor dir in der Hand hast, dann fällt dir das doch recht deutlich auf, dass das nicht echt ist. Das ist nur für die Kamera realistisch. Aber sollen wir mal von vorne hier so durchgehen? Bevor die Zeitschleife losgeht, passiert jetzt erstmal gar nicht so viel. Unser Team ist mal wieder auf einem fremden Planeten. Die Sonne brennt sehr. Und O'Neill macht die ganze Zeit Sorgen drum, dass sie alle irgendwie an Sonnenbrand sterben oder so. Und während er mit Teal'c halt irgendwie da rumsitzt, ist Daniel geschäftig mit einem fremden Typen, den wir nicht kennen, der schon ein bisschen länger in der Sonne war. Der hat nämlich schon ein paar Brandblasen im Gesicht. Und von dem erfahren wir später, dass er Malikai heißt. Und sie übersetzen da irgendwelche Antiker-Dinge.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir diese Antiker-Konsole, die an ein paar Stellen später nochmal kommen wird, sehen.
Dieses wunderbar tolle User-Interface. Ich kann es mir gar nicht praktikabler vorstellen, als einen Tisch vor mir zu haben, aus dem irgendwelche Steinquader rausgefahren kommen, die ich wieder runterdrücken kann. Und das Ganze ist auch noch dynamisch, sodass, wenn ich irgendwo was drücke, bewegen sich alle anderen. Und wenn die Maschine irgendwas tut, bewegen sich die sich alle. Das
Co-Variante Tastatur, super intuitiv als Bedienungskonzept.
Genau, würde ich gerade sagen. Es klingt nicht sehr intuitiv, aber ja.
Doch, natürlich, super intuitiv.
Die Funktion der einzelnen Knöpfe ist aber auch offensichtlich relativ komplex, weil da steht nicht irgendwie jeweils ein Symbol drauf, sondern jeweils so ein halbes Kapitel aus einem Roman. Also da steht schon einiges drauf pro Stein. Ja.
Ein bisschen was steht drauf. Ist aber zum ersten Mal, dass wir so eine Voll-Alien-Set gebaut sehen. Also vorher waren sie immer nur Wald des Monats oder Wald der Woche oder Wald irgendwo in Kanada, mal wieder. Diesmal haben sie ein komplettes Set gebaut, das man so früher noch nicht gesehen hatte. Also wirklich komplett antiker Alien-Set. Später ist das Standard, ja, aber bis jetzt bei SG-1 war es das nicht.
Ja, nein, wir hatten nur einmal diesen, die Hölle.
Die Hölle von Sokka.
Das komplette Set, das sie gebaut haben, aber es war jetzt nicht wirklich außerirdisch angehaucht.
Genau. Wir hatten noch ein, zwei andere Beispiele. Wir hatten noch den Bereich um das Gate auf dem ursprünglichen Planeten von den Tolanern. Und wir hatten auch noch, als sie das Stachelding auf die Erde zurückbringen, das dann O'Neills Schulter kaputt macht. Genau, hatten wir am Anfang den Mond, wo sie sogar in Raumanzügen unterwegs waren. Danke.
Die trojanische Kugel.
Also gelegentlich kommt es schon vor, aber es ist in der Tat eher selten. Aber auch hier wieder ein Set, was ausdrücklich nur das Gate und seine unmittelbare Umgebung bildet.
Ja, man sieht ja so ein bisschen Ruinen im Hintergrund, die eher computergeneriert sind, aber
Ja, das ist leider heutzutage dann auch sehr sichtbar. Ich meine, wenn man alte Star Trek-Folgen guckt, fällt einem halt auf, dass das alles Matte Paintings sind, weil man sie halt leider heute gut erkennen kann. Und hier sieht man halt auch, dass da einfach der komplette Hintergrund so eine. Sieht ein bisschen, wenn man es heute guckt, aus, als würde man so ein altes Videospiel gucken aus den 90ern. Aber alles sehr kaputt, dystopisch, zerstörte Stadt, rötlich angehauchte Sonne, die viel zu heiß brennt. Da ist da wohnt man wohl lieber nicht.
Mehr.
was auch noch relevant wird für die Folge.
Mehr als ihr denkt. Aber dazu kommen wir ja dann, wenn es relevant wird.
Auf jeden Fall merkt man, dass Malikai irgendwie, also im ersten Moment denkt man, der kann Daniel nicht leiden, weil er so ein bisschen grumpy wirkt. Und dann merkt man aber schnell, nee, er hat gar nichts gegen die Leute, er will sie nur loswerden. Also aus irgendeinem Grund hätte er gern, dass die jetzt gehen. Und uns wird auch später erst erklärt, dass der auch nicht vom Stargate Center ist. Also er hat keine Uniform an, aber es könnte ja irgendein Wissenschaftler sein. Erst später erfahren wir, dass der ein Alien ist. Also oder auch ein Mensch, aber auf jeden Fall halt von einem anderen Planeten. Ein Archäologe, den sie getroffen haben und dort angetroffen haben, wird das explizit gesagt. Mhm. Ja. Yes. Also, sie kommen dort an und wollen das Ding erforschen und da steht halt schon einer und bastelt darum.
Also nicht sie, sondern das SGE-Team, was vorher da war.
15 was? Jahre. Ein anderes SGE-Team darf an Orte reisen, an denen SG-1 noch nicht war?
Ja.
Das geht ja gar nicht. Es ist ja fast so, als gäbe es andere Teams, die genauso Abenteuer erleben wie unser Team und total faszinierende Dinge. Gut, und dann passiert was Wichtiges. Wir finden Antiker-Stuff, da muss SG-1 nochmal hin.
Wobei, lower SG-Teams halt, ne?
Also, ja. Ich glaube, zu der Zeit hat das Stargate Center aber auch einfach noch niemanden außer Daniel, der Antiker ordentlich lesen und übersetzen kann. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wenn sie dann sowas finden, muss er halt ran, ne?
Erstaunlicherweise nach der Folge auch nicht, obwohl man was anderes annehmen könnte.
Ja, das stimmt. Man müsste eigentlich zwei Leute mehr haben, die da zumindest mal gewisse Skills haben.
Ja. Vielleicht kommen wir dazu noch. Eventuell.
Ja, haben wir noch was zu sagen zu dem Setting?
Bevor nicht mehr großartig. Ich meine, er aktiviert die Maschine und T'Alk und O'Neill können sich halt nicht zurückhalten.
Ja. Also man kann doch sagen, der Zeitdruck, also warum der so ein bisschen dribbelt ist, weil es ziehen, was geomagnetische Stürme?
Ein geomagnetischer Sturm.
Sollten wir uns hier nicht lange aufhalten, ein geomagnetischer Sturm zieht auf und darauf scheint Malikai auch zu warten auf den richtigen Moment, wenn der Sturm halt über sie hinwegzieht, kann er den Apparat halt auch starten, weil der Apparat, das erfahren wir später, daraus gespeist wird. In dem Moment ist das alles nur so ein bisschen unklar, aber er hat auf einmal hat das eilig, drückt da drauf rum und und wie du sagst, Jack und Tirk stürzen sich auf ihn und in dem Moment gibt's halt Lichtblitze. Es sieht aus, als würde da irgendwie Strom durch die ganze Anlage laufen, schön sichtbar, wie man das nur aus Sci-Fi kennt. Und das Tor wird aktiviert. Und in der nächsten Szene sehen wir O'Neill beim Frühstück.
Also, wie auch immer, tut mir leid, so denke ich nochmal darüber.
Was?
Was meint ihr dazu?
Stimmt was nicht?
Das Schlimme ist ja, das wird ja im Laufe der Folge nicht nur für Jack nicht aufgelöst, sondern auch für uns nicht. Wir haben keine Ahnung, was Daniel eigentlich gerade will. Offensichtlich haben sie irgendein Diskussionsthema, wo er weiß, dass er wohl einen kontroversen Standpunkt einnimmt, weil so, ja, keine Ahnung, das denke ich halt. Jetzt sagt ihr doch mal was dazu, aber wir erfahren nicht, um was es geht.
Das stand auch im Skript nie, um was es geht.
Oh. Ja.
Sie haben nie wirklich definiert, was die Frage war, aber vielleicht hat er einfach nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest gefragt.
Hm. Die Antwort wäre dann 42 gewesen.
Schlechtes Beispiel.
Am Frühstückstisch sitzen Jack, Sam und Daniel. Tiag ist gerade woanders. Mhm. Das wissen wir da noch nicht.
Ja.
In dieser Schleife.
Tiag hat wichtige Dinge zu erledigen.
Wir sehen nur, dass Jack irgendwie irritiert ist, seine Fruit Loops nicht isst. Dann aber erstmal so ein bisschen.
Nicht noch woanders da?
Genau. Wir waren doch eben noch woanders. Nein, wir sind am Frühstück. Wir haben jetzt gleich Besprechung.
Auf einem anderen Planeten? Nein. Also mir ist schon klar, dass man die beiden Orte verwechseln kann, aber...
Ja, erstmal denkt sich Jack wahrscheinlich, Alter, ich habe doch zu viel getrunken gestern Abend. Man merkt, dass er verwirrt ist, aber halt so, ja, ich mache jetzt mal mit, als wäre das ja alles normal, weil wenn ich jetzt weiterhin erzähle, dass das eigentlich anders ist, dann halten die mich für verrückt. Deswegen spielt ja. er erstmal mit. Geht dann auch mit in die Besprechung.
Das Science-Fiction-Trope schlechthin.
Ja, das stimmt.
Wobei, Robert Malosi und Paul Mully, die die Folge geschrieben haben, Joseph Malosi, wieso sage ich Robert Malosi, Entschuldigung. einmal zurück. Joseph Malosi und Paul Mully, die die Folge geschrieben haben, gesagt haben, sie sind damals zu Brad Wright gegangen und haben gesagt, ja, wir würden gerne Zeitschleifenfolge machen. Und Brad Wright hat gesagt, ja, aber nicht, dass wir jetzt hier bei Stargate, Herrgott nochmal.
Kommt auch Starship vor,
dass du vor der Folge gesagt hast, jedes Mal, wenn sich einer verhaspelt, müssen wir die ganze Folge vom Podcast nochmal neu anfangen und das dann nicht.
Wie auch immer, wir decken sich nochmal rein.
nicht, dass wir dabei Star Trek klauen, die haben mit, eben wusste ich es noch.
Enterprise gab es,
da wollte ich nicht drauf raus. Cause and Effect.
Ach so, die Folge, wo die Enterprise jetzt mal explodiert. Ja, die gibt's auch.
Ja, genau. Was Ähnliches, aber anderes gemacht. Und die Antwort war tatsächlich, nein, wir wollen nicht bei Star Trek klauen. Wir wollen bei Täglich grüßt das Murmeltier klauen. Und ich finde, das ist ihnen auch tatsächlich ganz gut gelungen.
Das ist auf jeden Fall auch der Sci-Fi-Film, der das bisher am besten umgesetzt hat.
Ich weiß nicht, ob Sci-Fi-Film an der Stelle so ist, das Richtige, aber da wollen wir jetzt nicht drüber streiten. Bing. Wir können ja einfach nur froh sein, dass sie nicht bei irgendwie Primer oder so abgeschaut haben, sonst wäre die Folge viermal so lang und keiner wüsste, worum es geht.
Die Folge sollte auch ursprünglich viel düsterer werden. Der ursprüngliche Vorschlag, den sie ihm unterbreitet hatten, der war viel düsterer, aber er hat dann gemeint, macht's witziger.
Und das ist gelungen.
Das ist in der Tat gelungen, ja.
Ja, komm mal, aber diese düstere Variante hätte ich irgendwie gerne gehört, muss ich sagen. Also gesehen.
Die war halt schon. In der düsteren Variante war die ursprüngliche, das ursprüngliche Setup des Teams kommt auch auf diesen Planeten oder auf so einen apokalyptischen Planeten und geraten dort mit den Wissenschaftlern, die versuchen, das aufzuhalten, in diese Zeitschleife. Und müssen dann versuchen, mit denen aus diesen Loops auszubrechen. Und das.
Wir hätten halt echt
da quasi gesehen. Rauszukommen und dann, wenn sie draußen sind, müssen die Wissenschaftler halt dann einsehen, dass dieser Planet verloren ist. Mhm. Oder so ähnlich. Das war der ursprüngliche Vorschlag für die Folge.
Mhm. Ich meine, für Malikai geht die Geschichte ja nicht so toll aus. Und dass die Folge überhaupt nur witzig ist, liegt ja einfach auch nur dran, dass wir bei den Protagonisten, bei den beiden, die sich an alles erinnern können, aus unserem Team halt einfach Slapstick und ein paar Comic-Relief-Szenen eingebaut haben, die ja gar nicht geplant waren. Selbst als sie gesagt haben, sie machen es witziger.
Und die Unfähigsten für dieses Problem zu lösen.
Ja, weil
das stimmt.
Oder Daniel in der Schleife gelandet wären, hätten die das Problem ja innerhalb von 5 Loops geschafft.
Maximal.
Ja gut, weil sie halt schon Vorkenntnissen der Sprache haben. Ich sag mal, offensichtlich ist ja der Punkt der, dass wenn sie mal die Sprache übersetzt haben, sie relativ schnell an den Punkt kommen, wo sie irgendwie raffen.
Jein, kommen sie ja nicht. Das ist jetzt zwar ein bisschen Vorweggriff, aber du hast es ja schon erwähnt, mindestens 3 Monate, wahrscheinlich noch deutlich länger haben sie in den Schleifen verbracht, weil sie einfach die Schleifen genossen haben.
Ja gut, jetzt
gehen wir mal davon aus,
sie haben vielleicht einen Monat lang Blödsinn gemacht. Also innerhalb von 2 Monaten von, keine Ahnung, von gar nichts, mal auf Latein in einem fremden Alphabet halbwegs brauchbar lesen können, ist nicht trivial. Insbesondere wenn du von 10 Stunden, die du jeden Tag hast, erstmal 3 damit zubringen musst, Leute davon zu überzeugen, dass du nicht Bullshit erzählst. Und die irgendwie in ein Zimmer kriegen muss, damit du mit deiner Übersetzung anfangen kannst.
Wobei, das muss man ja schon sagen, wenn du überlegst. Du
musst nicht die komplette Sprache lernen, sondern einfach nur diesen Text, den sie haben. Und wenn Daniel das Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag immer wiederholt, irgendwann bleibt es im Kopf hängen.
Das ist halt eigentlich, was wir machen, halt ein auswendig lernen. Auswendig lernen und
replizieren. Ja, aber ich sag mal, bei der Menge an Text, die sie ja auf dem, wie Uwe gesagt hat, das ist ja gerade wenig Text auf dem Ding.
400 Seiten Alien-Text.
Das irgendwie in 8 Wochen so sehr, dass so gut zu lernen, dass Tiaik mal irgendwie im Nachgang Daniels Übersetzung korrigieren kann, ist schon nicht nix.
Hätte ich bis vor ein paar Jahren auch gesagt, ist Quatsch, aber wenn man bedenkt, dass die das 7-8 Stunden pro Loop, ja, man hat ja das Gefühl, die müssen auch nicht schlafen. Ne? Also die haben ja wirklich pro Loop die volle Zeit zur Verfügung. Und nachdem ich dann auf dem Klingonisch-Symposium mal jemanden kennengelernt habe, der fließend Klingonisch sprechen konnte, die höchsten Zertifikate schon hatte und problemlos dir einen Aufsatz auf Klingonisch hätte schreiben können aus dem Stegreif und auf meine Frage, wann er angefangen hat, Klingonisch zu lernen, geantwortet hat, so vor 8-9 Monaten.
Ja, aber mehrere Punkte für mich da dabei. Erstens, wenn du den fragst, wie viele andere Sprachen er noch spricht, ist die Antwort relativ sicher größer als 1.
2, glaube ich.
Ja, das heißt aber, da ist jemand, der schon mal sich damit auseinandergesetzt hat, wie lerne ich ja, eine komplett andere Sprache.
Klar, natürlich.
Klarerweise kann Tiaik auch, aber trotzdem. Der nächste Punkt ist, 8-9 Monate ist halt immer noch die vierfache Zeit von 8 Wochen.
Ja, aber der hat ja auch noch ein anderes Leben gehabt und nicht 3 Monate lang in Dauerschleife quasi die ganze Zeit nur da sitzen und auch nur einen bestimmten Ausschnitt verstehen, übersetzen und ne, also im Endeffekt natürlich schon auch krass, was dargestellt wird, aber wir sind ja trotzdem auch noch ein bisschen Fantasy-Bereich, dass die das dann irgendwann können, bedingt die Story.
Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, um einfach in Zukunft gelegentlich O'Neill oder Tiaik mal anderen Leuten die Show stehlen zu lassen, indem man einfach die nächste Staffel bei der erstbesten Antiker-Folge irgendwie sagt, ja, wir stolpern jetzt hier über diesen Text und O'Neill guckt einfach drauf und liest es fließend vor, weil wir haben das ja gelernt, damals in der Zeitschleife. Ja. Und das wird tatsächlich einfach nie wieder erwähnt und es ist in Zukunft trotzdem immer Daniel oder Sam, die es übersetzen. Das
wenn man bedenkt, dass sie, also selbst wenn sie nur teilweise, also wenn sie nur Ausschnitte der Sprache gelernt haben, sollten sie genügend gelernt haben, um genau das zu können. Also
ja, nur, oder zumindest irgendwie so, Achtung, hier nicht reingehen oder so irgendwas, sollte man dann irgendwie lesen können nach der Dauer.
Nein, was in dem Text waren keine Warnschilder relevant dabei. Wäre. Ja.
Stand nicht in dem Text.
Ich meine, wir hatten ja schon oft das Thema, dass die Autoren leider selten geschaut haben, dass solche Dinge Continuity-mäßig berücksichtigt werden. Hier fällt es natürlich ein bisschen extremer ins Gewicht, weil es halt so ein eigentlich bedeutsames Thema ist. Mir fällt aber auch keine Möglichkeit ein, wie sie es jetzt hier in der Folge hätten schaffen können, dass Daniel das hinbekommt, ohne dass Tiaik und O'Neill dabei so viel lernen. Gleichzeitig haben sie wahrscheinlich auch gedacht, ja gut, wir machen die Teamdynamik kaputt, wenn die jetzt plötzlich alle diese Sprache kennen. Dann, so, wofür haben wir dann eigentlich immer noch Daniel immer dabei? Ne?
Für den soziokulturellen Politik-Nerd-Kontext, so wie die ganze Zeit auch schon.
Aber es wird ja selbst später, also selbst wenn wir zu Staffel 8, 9 kommen, ist das so ein Thema von, Atlantis und Gedöns und wir brauchen jetzt hier irgendwie Know-how und immer noch ist Daniel der Einzige, der wirklich da richtig sich reinhängen kann und helfen kann, weil selbst nach 10 Jahren im Stargate Center haben sie keine Zeit gehabt, mal 3 weitere Leute hier einzustellen und hinzusetzen, damit die das lernen. Alle anderen können immer nur rudimentär das, was gerade gebraucht wird, bis auf dann in Atlantis gibt's ein paar mehr, aber bei SG-1 wird's halt nicht mehr.
Atlantis macht das tatsächlich ein bisschen besser.
Da haben wenigstens das Science.
Nur einen Experten, sage ich mal, aber ich glaube, bei Atlantis 1 kann zumindest Taylor halbwegs Antika lesen und Wraith im Zweifelsfall.
Ja.
Und Shepard demonstriert auch des Öfteren mal irgendwie zumindest Grundlagen oder so.
Genau. Und McKay oder Selenka, also das ganze Science-Team, die können das halt alle, weil sie sonst überhaupt nicht geeignet werden für die Mission.
Da kennen wir auch ein paar Hintergrundcharaktere mehr, die öfter auftauchen und namentlich erwähnt werden und Fähigkeiten demonstrieren. Ich glaube, in SG-1 haben wir nur Dr. Lee und der kommt irgendwie deutlich später erst.
Zeiler kann kein Antikerisch.
Ja gut, das wie gesagt, vom Wissenschaftsteam. Zeiler zählt nicht zum Wissenschaftsteam, außer irgendwie angewandte Physik vielleicht.
Das Stunt-Department hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
Angenommen, ein kugelförmiger, reibungsloser Seiler wird vom Hintergrund zurückgeschleudert mit 4 Meter pro Sekunde.
In einem luftleeren Raum, kräftefrei.
Oh Gott. Ja, wo wir jetzt hier so herumalbern, was übrigens auch unter die Kategorie, das hatten wir schon, fällt.
Nein.
Tatsächlich diese ganze Rumalberei, die wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hatten, war ja auch mehr so improvisiert. Das ist ihnen irgendwie erst nach dem dritten Tag Shooting vor Ort aufgefallen, so Leute, wir haben uns das jetzt mal alles angeguckt und das Ganze wird am Schluss irgendwie mehrere Minuten zu kurz sein für eine vollständige Episode, weil wir uns entschieden haben, wir machen bei Sachen, die wir etabliert haben, zeigen wir nicht 15 Mal die gleiche Szene, sondern jeweils nur den Teil, der witzig ist. Jetzt müssen wir noch irgendwie hier Füller produzieren. Und Richard Dean Anderson, der ja früher sein Geld hier irgendwie als Entertainer verdient hat, so, hey, ich kann jonglieren und Chris auch, lass doch einfach das machen.
Aber ich meine, wir hatten es eben als Gag schon irgendwie mit drin, aber so die erste wirkliche Slapstick-Situation haben wir wirklich in der ersten Schleife schon, als sie dann im Besprechungsraum sitzen und Jack dann sagt, ja, aber das hatten wir doch schon, der Planet das und das und Sam hat das und das gesagt und wir wissen das und das. War es, dass er den Namen wusste? Okay. Und
und einmal hat er aber aus Versehen, ich weiß nicht, ob es in der Schleife war oder in irgendeiner anderen. Auf jeden Fall hat er einmal P4X369 gesagt anstelle von 639.
Auf jeden Fall geht's dann los. Hier, wir haben das doch schon erlebt. Ach nein, das haben wir nicht. Und Jack sagt dann, und woher soll ich das dann wissen? Und Sam reagiert mit, haben Sie meinen Bericht gelesen? Und Daniel guckt so von der Akte hoch, völlig konsterniert. So, er soll einen Bericht gelesen haben? da wird eigentlich spätestens so das humoristische Setting der Folge schon mal in Schwung gebracht.
Ein bisschen vielleicht. Aber ohne ärztliche Untersuchung geht's halt nicht. In Augen findet man immer Gründe für Zeitschleifen.
Lustig ist auch, es gibt ein Video von dem Ausschnitt, als sie einfach nur Don S. Davis aufgenommen haben, wie er so total entgeistert guckt, so die ganze Zeit so. Und diesen Blick einfach eine Minute dann variiert, wo sie denn jetzt dann später für die Folge sich ausgesucht haben, welche.
Ich wollte gerade sagen, wir haben diese eine Minute Film genommen und daraus verschiedene 3-Sekunden-Ausschnitte 8-mal in dieser Folge gezeigt. Aber ich glaube, das ist allgemein auch eine von den Folgen, die einfach von der einfach die meisten Outtakes irgendwo zirkulieren. Bei allem anderen sind die verschiedenen Takes, glaube ich, einfach nah genug am Original, dass es nicht so interessant ist, die verschiedenen Variationen zu zeigen, mit Ausnahme von improvisierten Dingen wie, jetzt stecke ich hier auf einem Gletscher mit MacGyver fest und komme hier trotzdem nicht weg.
Ich meinte eher so an irgendwelche Vater von Peter DeLuise, die die ganze Zeit improvisieren und Chris Judge sich nicht ein einziges Mal einkriegen kann.
Ja, das ist gut, okay.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei einigen von den Outtakes dieser Folge, wenn man die sieht, ist es schwer erstmal zu erkennen, ob das jetzt ein Outtake war oder ob das eine Szene war, die drin war.
Ich glaube tatsächlich zum Beispiel die viel ganz zitierte Golfszene. Ich weiß gar nicht, was ist die deutsche Synchro zu In the Middle of My Backswing?
Ich war gerade dabei, einen Rekord aufzustellen.
Ja, genau. Ja. Also tatsächlich gibt's da irgendwie 8 oder 9 verschiedene Variationen von dem, was O'Neill da sagt, wenn er unterbrochen wird. Ja, auch da hat Brad Wright einfach gemeint, ja, wir hatten mal irgendwann bei einem Bierchen drüber diskutiert, dass man mit dem Stargate eigentlich mal so einen Weitschlagswettbewerb machen müsste, aber wir dachten immer, in jeder anderen Folge würde das einfach viel zu viel den Ernst rausnehmen und hier konnten wir dann jetzt mal.
Wenn wir die Szene schon haben, das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, wieso sich Malika ein Schutzfeld zugelegt hat. Weil überleg mal, wie viele fucking Golfbälle nach
Alaris
geflogen sind. Spätestens nach dem 5. oder 6. Golfball hättest du dir auch so ein Schutzschild zugelegt, wenn die ganze Zeit dir in die Fresse fliegt. Weil die haben die ja schon mit Schwung durchgeschlagen.
War es Alaris, wo sie das hingeschlagen haben? Ich meine,
ja.
Sie sagen sogar explizit Alaris, weil O'Neill fragt nämlich Tiag, wie weit das weg ist.
Wie weit ist es bis Alaris? Mehrere Tonnen Meilen.
Ja, was da noch falsch ist, aber lassen wir das mal hingestellt. Aber ja, sie schlagen die Bälle nach Alaris. Wahrscheinlich auch so, gedanklich jetzt übersetzt von O'Neill. Wenn wir schon dieser Scheißschleife gefangen sind und nichts anderes tun können, können wir ihn wenigstens nerven.
Ich find's echt super. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass der ja die ganze Zeit dort steht, während die Golfbälle durchschauen. Das ist auch nicht so
an den Tagen ist. Nicht.
Ja, ich glaube, also, der ist schon Stargate in jeder Schleife dort. Das ist,
also, von Stargate bis zu ihm, dass der Golfschlag reicht locker.
Der kann locker einen Ball an den Kopf gekriegt haben.
Nicht nur einen.
Was in der Folge ja nicht gezeigt wird, was ja in anderen Sci-Fi-Genres durchaus vorkommt, in so Zeitschleifenfolgen, ist, es stirbt ja keiner. Es ist auch keiner schwer verletzt oder so. Ich frage mich gerade, ob der irgendwann da stand und einfach K.O. gegangen ist und dann im nächsten Loop wach geworden ist und sich erstmal gefragt hat, was ist denn jetzt passiert? Und beim nächsten Mal hat er den Ball kommen sehen und hat es deswegen gerafft. Ha. Das ist ein Outtext, die ich gern sehen wollen würde.
Ihr habt übrigens.
Aber wir haben jemanden, der verletzt ist.
Hm? Alaris ist nicht der Planet, auf dem die Zeitschleifenmaschine stand.
Nein.
Alaris ist P4X239 und die Zeitschleifenmaschine steht auf P4X639.
Ja.
Insbesondere ist Alaris der Planet, von dem SG-12 gerade zurückkam. Also hat SG-12 denn überhaupt die Golfbälle ab? Nee, die waren ja dann schon zurück.
Die waren ja schon zurück, ja.
Die waren schon zurück und die waren eh schon verletzt. Das macht jetzt auch keinen Unterschied.
Einer.
Dann nicht mehr.
Also, wobei das Comedy-Potenzial von der anderen Seite noch größer ist. Keine, wir müssen hier raus, wir haben Verletzte. Oh, das Stargate wird von außerhalb aktiviert. Oh mein Gott, Golfball beschossen.
Ja, aber wenn sie das machen, nachdem die weg sind, ist ja durchaus realistisch, dass sowas passiert wie hier nachmittags 16 Uhr, Alaris, das Gate wird aktiviert, 10 Jafar erschrecken und zielen mit ihren Stabwaffen auf das Gate und zu warten, was rauskommt, dann fliegt einfach so ein Golfball irgendeinem auf die Stirn.
50 Punkte, wenn man das im Leben vom Gold.
Kannst aber, da musst du vorher einen Map durchschicken.
Irgendwer muss es messen, das stimmt.
Willst du hier jetzt Minigolf mit Einlochern in der Bauchtasche spielen, oder was?
Boah. Oh. Oh Gott.
Dann brauchst du auch kein Map, brauchst einfach nur aufs Geschrei von Gold hören.
Die hatten auch noch eine Debatte darüber, ob sie echte Golfbälle nehmen für die Szene oder ob sie die animieren. Weil sie halt einfach das Gate nicht kaputt machen wollten mit echten Fallstars. Ja, mit so einem
ordentlichen Angst um das Pop Golfball gehabt?
Ja, es war schweineteuer. Die konnten ja, das vom Originalfilm nicht mehr benutzen, weil das in der da, wo es gelagert wurde, kaputt gegangen. Also,
das ist aus Resin und hat mechanische Teile. Also wenn du da mit so einem kräftig geschlagenen Golfball irgendwie dran kannst,
schon Dellen reintun. Ja, ja.
Weil das Original Filmgate hatte auch noch alle Chevrons, die sich bewegen konnten, und in der Serie ist es nur das oberste, was so einrastet.
Bis auf irgendwie während dem Intro, wo das eine oder andere Chevron aus dem Originalfilm noch gezeigt wird beim Einlocken, oder?
Oder unterschiedliche Winkel.
Ja.
Kannst das obere Chef ja auf einen schrägen Winkel aufnehmen, dann sieht es auch aus, als wäre es eins von den Seiten.
Prinzipiell richtig bei einem Ring, ja.
Weil die haben das nämlich dann 1:1 nachgebaut.
Auf jeden Fall sind sie ja in dem ersten Time Loop, bei dem wir eben waren, hat ja Hammond die Mission abgeblasen, in der Hoffnung, dass dann. Also was heißt eine Hoffnung? Wir blasen erstmal ab, bis wir mehr wissen. Und dann ist ja trotzdem ein Zeitsprung passiert. Das hat Neil dann ja auch gerafft. Und hat gesagt, wir müssen dahin. Das letzte Mal hat nichts tun, hat nichts gebracht. Also ab darüber. Und als Malikal dann die Waffe zielt, meint Jack ja, welcher Archäologe trägt eine Waffe? Und Daniel fällt ihm in den Rücken mit, ich tue das. Und Jack, schlechtes Beispiel. Ja?
Indy trägt auch nur eine.
Ja. Und als Whovian denkt man natürlich auch sofort, hello, sweetie. Also ich weiß nicht, alle Archäologen, die ich irgendwie aus Film und Fernsehen kenne, sind immer bewaffnet. Also
streng genommen trägt River Song keine Waffe mit sich rum. Das ist ein Schall, eine Schallschaufel oder so irgendwas an der Stelle.
Was? Also es gibt regelmäßige Auftritte von ihr, wo sie eine Handfeuerwaffe dabei hat.
Ja, stimmt. Wollte gerade sagen, sie hat auch noch. Ich habe jetzt. Nein, aber sie hat doch auch das Äquivalent zum Schallschraubenzieher, aber halt als Archäologenwerkzeug oder so.
Das kam auch irgendwann mal als Gag.
Ja, aber du hast recht. Im Gegensatz zum Doktor hat sie keine Aversion gegen Handfeuerwaffen.
Das nein, überhaupt ja. nicht. Um den kurzen Ausflug dahin zu machen, da gibt es ja sogar die schöne Szene, als sie da steht mit. mit Rory oder mit Amy, bin ich gerade nicht sicher, und einfach über ihre Schulter nach hinten einen Silent erschießt und die Fanbase dann halt festgestellt hat, warte mal, sie sieht gerade nicht hin, das heißt, sie kann sich nicht erinnern, dass da ein Silent steht. Das heißt, sie hat nur gesehen, wie ihr Vater gerade ängstlich geguckt hat und hat einfach gedacht, da hinten muss was Schlimmes sein und hat hingeschossen. Deswegen, ja, sie hatte regelmäßig Schusswaffen dabei. Sie hat auch mal mit einer Schusswaffe auf den Dalek gezielt und der Dalek hat um Gnade gefleht. Nachdem sie gesagt hat, wer sie ist. Aber das ist ein anderer Podcast.
Mal wieder.
Mal wieder. Es soll vorkommen.
Auch da hatten wir das nicht schon. Jetzt haben wir natürlich unser Konzept von, wir gehen das irgendwie so schleifenweise durch, irgendwie komplett verkackt.
Komplett ignoriert, ja. Ich habe jetzt versucht, mal noch mal ein bisschen dahin zu lenken, aber ich glaube, das ist einfach nicht der Modus, in dem wir denken.
Wir denken.
Aber tatsächlich, wenn wir mal irgendwie zurück an den Anfang gehen und irgendwie so in die zweite Wiederholung reingehen, finde ich auch einfach die Tatsache, dass wie O'Neill und Tjaik versuchen, das zu erklären. Und wie O'Neill einfach so, ja, irgendein wissenschaftliches Blabla und Tjaik, der halt grundsätzlich immer die Klappe hält, wo man denkt, ja, es hat der schweigsame Krieger, der von nichts wirklich eine Ahnung hat, dann die genauen Fachbegriffe spontan irgendwie nachliefern kann, wenn O'Neill dann irgendwie sehr verursacht wird das von.
Das ist die dritte Schleife.
Ich hätte jetzt gedacht, das
kann
ist
die sein.
Zweite Schleife, weil es ist das zweite Mal, dass die Sachen wiederholt werden.
Nee, es müsste tatsächlich in der dritten Schleife sein, weil in der zweiten Schleife Sam dann irgendwie Zusammenhänge erkennt und es ihnen erklärt in ihren Worten. Na gut,
möglicherweise ist es die dritte Schleife, wenn du die erste Begegnung als Null siehst.
Ja, das war meine Idee.
Ja, auf jeden Fall.
Dann sind wir trotzdem bei drei. Naja, egal, auf jeden Fall irgendwo halbwegs am Anfang von der ganzen Geschichte. Ja. Zählen ist nicht meine Stärke.
Ja.
Aber ist das hier das erste Mal oder nur ein sehr prägnantes Mal, wo es dann so, ja, und dann passieren Dinge und das wird verursacht und durch und Tjaik will schon wieder einspringen.
Ich weiß, das ist in dieser
Magnets.
Magneten.
Den geomagnetischen Stück.
Ja, genau. Irgendwas mit Magneten hatte er noch in Erinnerung.
Habe ich gesagt.
Und das war dann auch die Überzeugung für Sam, dass es echt ist, weil sie dann gemeint hat,
wann hat sie schon mal Worte wie geomagnetischer Sturm und supraatomare Partikel aus von O'Neill gehört? Ja, auch wahr.
Ich muss sagen, sehr, sehr geil. Das ist ja die Szene, wo sie durch die Flure läuft zusammen mit Hammond. Und ihre Erklärung, warum diese ganze Erzählung wahr sein muss, ist, dass O'Neill plötzlich Fachbegriffe kennt, die mit dem Thema zu tun haben. Und das ist so unrealistisch, dass er die sonst woher hat. Das muss eine Zeitschleife sein. Und Hammond nimmt das auch als Begründung an und sagt, ja, okay, da ist was dran. Aber in der gleichen Schleife ist dann auch das Thema hier. Und nein, wir müssen jetzt nicht mehr auf die Krankenstation. Janet muss jetzt nicht mehr untersuchen. Die letzten beiden Male hat sie auch nichts gefunden. Cut, sie sitzen auf der Krankenstation. Janet untersucht sie. Vorschrift ist Vorschrift.
Ja.
Fairerweise dafür, dass sie sonst erstaunlich lax mit derlei Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Also wie oft haben wir irgendwie in der ersten Staffel so, hey, ein zurückkehrendes Team zeigt außergewöhnliches Verhalten. Ach, medizinische Untersuchungen werden überbewertet, wir schicken die einfach so heim. Ist es hier dann so, ja, nee, du wirst jetzt viermal untersucht.
Aber in der
Fiebermessen nicht vergessen.
In der dritten Schleife, in der dann halt auch Hammond und Sam ihnen dann auch erstmalig wirklich glauben, kommt Sam auf eine verdammt smarte Idee, nämlich, lass uns doch einfach rauswählen irgendwohin und dann kann uns keiner anwählen in der Zeit. Das ist doch total die coole Idee und dann passiert hier auch nichts. Ja, hat halt nur nicht funktioniert, weil sie T'Lana angewählt haben, T'Lana nicht erreichbar war. Weil außerhalb der Zeitschleifen-Bubble. Ja. Was für mich die Frage aufwirft, was wäre denn, wenn sie innerhalb der Zeitschleifenblase einen anderen Planeten angewählt hätten? Und das geht offen gelassen hätten. Nächsten
Planet wäre die Zeitschleife auch wieder von vorne gestartet.
Ja, ist die Frage. Zwei Planeten wären dann nicht mehr Teil des Zeitschleifen-Dingsies geworden. Ich glaube,
so funktioniert das System nicht. Die Blase ist ja geschlossen.
Ja, sie ist auch, wenn es gerade nicht aktiv ist, geschlossen, sonst könnten sie ja rauswählen. Ja. Also genau. Das ist ja ein dauerhafter Zustand eher. Ja.
Genau, also selbst wenn sie dann eine Connection haben, bringt es nichts, weil die Bubble sich dann komplett resettet. Das haben wir ja.
Trotzdem, ja. Das muss nur beim ersten Mal, müssen alle dabei sein, damit es funktioniert. Genau. Und danach.
Beim ersten Mal darf kein Besetzer zurückkommen, genau. Mhm.
Nur sehr schön, das habe ich nicht aufgepasst. War das unser guter Walter, der da gerade versucht hat, Tolana zu wählen? Und das war jemand anderes, gell? Und das siebte Chevron, das siebte Chevron hat sich nicht. Der andere. Der Ersatz Walter, wenn Walter mal gerade nicht kann. Das siebte Chevron hat sich nicht einrasten lassen und Hammond befiehlt, lassen Sie nicht locker. Ja, und was genau soll er tun? So lange auf die Tastatur hämmern, bis es der Computer das tut, was er will? Ich meine, die haben da ein Anwahlsystem, wo du 7 Zeichen eingibst und Start drückst und den Rest macht die Maschine. Soll er Seiler rausschicken, das Ding von Hand einzurasten noch schnell?
Mit dem Hammer.
Mit dem Hammer? Nee, wenn dann mit dem Engländer. Also, genau, lassen Sie nicht locker. Ja. Nee, so funktioniert das hier alles nicht. Tut mir leid, Boss.
Nee, das facepalt selbst die Katze. So. Aber gut, sie kommen nicht raus. Das steht jetzt leider fest. Ergo
springt die Zeitschleife nochmal. Wir sind in Schleife 4. Und da fängt es dann an, dass sie signifikant Teile überspringen, die wir schon gesehen haben, die wir uns nicht nochmal zeigen muss. Beim Frühstück geht der Dialog ein bisschen anders. Daniel fragt, was denken Sie? Und Jack antwortet, fragen Sie mich morgen und steht auf, glaube ich. Mhm. Und genau, wir überspringen einfach den Teil mit dem Konferenzraum, in dem sie alle überzeugen. Inzwischen wissen wir, okay, sie haben Argumente, dass die allen ihnen anglauben. Wir gehen direkt ins Zimmer, ins Studierzimmer von Daniel, wo Daniel hier zum zweiten Mal erklärt, dass es auch nichts hilft, wenn ich die Symbole da übersetzen kann, weil nur weil ich die Symbole auf einer Tastatur verstehe, weiß ich immer noch nicht, wie der Computer funktioniert. Die Erklärung haben wir auch beim letzten Mal schon gehört und hören sie jetzt aber auch hier zum letzten Mal. Auch da wird etabliert, okay, das Gespräch haben sie jedes Mal, haben wir jetzt gesehen, Thema weiter, gehen wir zum nächsten Punkt. Und dann kommt für mich eine der, also es sind ja wirklich sehr, sehr, sehr viele richtig tolle, zitierbare Szenen hier drin. Aber die hier fand ich, weil sie so trocken ist, am besten. Jack zieht ein Tonbandgerät oder so ein Diktiergerät aus der Tasche und sagt, aha, haha, alles, was wir das letzte Mal besprochen haben, habe ich aufgenommen. Ich habe ja vorbereitet. Und jeder vorm Fernseher denkt sich so, aber da kann ja nichts drauf sein. Und er drückt auf Play und es ist nur Rauschen drauf. Und Tia schaut ihn an und sagt, ich habe dir gesagt, dass dein Plan nicht funktionieren wird. Sehr, sehr geil. Tirk wusste, dass das Bullshit ist, was er dann versucht zu tun, aber O'Neill wollte halt nicht zuhören.
Wobei da die Sci-Fi-Logik natürlich kaputt geht, weil dann rein theoretisch ihr Gehirn auch resettet werden müsste und dadurch die Zeitschleife...
Nein, weil sie und ihr Gehirn waren ja in dem Blitz drin und wurden deswegen ja ausgenommen vom zurückgesetzt werden. Während das Tonbandgerät hat er ja einfach bei Daniel vom Tisch genommen, hat es dort drauf aufgezeichnet und bei der nächsten Schleife erwartet, dass das Tonbandgerät, das dort liegt, das immer noch hat.
Heißt, dann würde es aber heißen, wenn er das Tonbandgerät mitgenommen hätte und dann zurückgeworfen worden wäre, also die ganze Zeit dabei gehabt hätte, hätte es funktionieren können.
Vielleicht. Wobei sie ja auch immer wieder an den anderen Ort kommen, andere Klamotten anhaben. Es ist ja wirklich nur ihre Erinnerung, die bleibt. Das ist nur eben Fantasy-Bereich, ne? So, wir können uns erinnern, aber alles andere physische wird zurückgesetzt. Ist natürlich, da ist halt Magie. Da kannst du nicht viel hinterfragen. Aber ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, hätte er dieses Diktiergerät in dem Moment in seiner Jackentasche gehabt, wer weiß, dann hätte das funktionieren können. Aber man sieht halt, wie er es vom Tisch nimmt. So, bei der letzten Schleife habe ich das Ding hier auch weggenommen und dann, da war alles drauf. Der Einzige, den wir hier immer sehen, der sowas verwendet, ist halt auch Daniel während seiner ganzen Studierarbeiten, um sich dann gedankliche, verbale Notizen zu machen. Also wahrscheinlich war das einfach das, was er eh da rumliegen hat immer. Tja, hat nicht funktioniert. Und Dirk wusste es.
Ich habe gelesen, bei Daniel liegt so ein lateinisches Dokument im Büro oder auf dem Bildschirm. Und ich habe gelesen, dass es die Erklärung von Aborath wohl ist, die von Schottland, also quasi ein Dokument, was von Schottland an den Papst gesendet wurde, um zu bitten, den einen zum König von Schottland oder dem die schottische Krone zu gewähren.
Okay.
Und direkt
das,
daneben.
Das würde uns sagen, die Antiker waren eigentlich Schotten, oder?
Dann hätten sie wenigstens Geschmack beim Whisky.
Die Antiker waren ein Volk, das auf der Erde keinen Bock mehr auf den ganzen Mist hatte und gesagt hat, wir fangen irgendwo nochmal alleine in Ruhe an und wollen dort nur unsere Ruhe haben. Wir fliegen auf einen anderen Planeten und kolonisieren den, damit wir dort in Ruhe allein unser Ding machen können. Das passt schon. Sie haben quasi die Unabhängigkeit von der Erde erklärt.
Würde ich dran gefühlt auch gerne.
Ja, gut. Aber es lag ja noch was anderes bei Daniel im Büro rum, was dann Jack auch liest, nämlich Latin for the Novice.
Ja.
Von bei Joseph Malone. Genau. Sehr, sehr geiles Easter Egg.
Das erklärt vielleicht auch, wieso Daniel nachher nichts kann.
Lustig ist auch dann, wenn sie in seinem Büro sind und sagen, ja, wenn sie dann das geklärt haben, dass das mit der Aufnahme nicht funktioniert und er sich dann den erstbesten Zettel von der Konsole greift und sagt, ja, es kann doch gar nicht so schwer sein. Und Daniel nimmt es dann und dreht es rum, weil er es falsch rum hat. Weil er es falsch rum in der Hand hält.
Es ist auch wirklich so sehr viel so ein bisschen trockener Sitcom-Humor drin.
Mhm. Ja.
Unterlegt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, eine sehr speziellen passende Musik, an die man sich immer erinnern werden wird.
Hm?
Die Zeitschriftenmusik.
Ich fand die jetzt aber nicht so ohrwurmig, dass ich mich an die immer erinnern würde.
Ich schon.
Okay. Nee, bei mir hatte die jetzt nicht den Effekt.
Reicht, wenn man die ersten vier Takte anspielt und dann weiß ich ganz genau, um was es geht.
Das könnte es sein. So rum vielleicht schon, ja.
Also falls irgendwann mal eine neue Stargate-Serie kommt und sie aus Versehen zwischendurch diese Akkorde spielen, weiß ich, auf was es hinauslaufen wird. Ich setze immer noch auf Stargate Lower SG-Teams. Perfekt. Ich erwähne es wieder.
Sagen wir es mal so, würde es eine neue Stargate-Serie geben, die von den Machern von Lower Decks oder von Strange New Worlds gemacht würde. Und sie würden eine Zeitschleifenfolge machen, die würden die Musik auch nochmal verwenden. Sowas können sie nämlich gut.
Also Mike, wenn du jetzt fertig bist mit Lower Decks nach 10 Staffeln, Stargate wartet.
Wir hätten hier ein Projekt für dich. Ja, und dann haben wir in Schleife 4 auch den Moment, als Jack rumheult, das Schlimmste an der ganzen Sache wäre ja, bei jeder Wiederholung stellt Daniel ihm eine Frage und ja, hab ich habe beim ersten Mal nicht zugehört. Das woraufhin Tirk dann in seiner besonderen Art sagt, du bist nicht der Einzige, der Unbequemlichkeiten hinnehmen muss, gefolgt von Schleifenwechsel, Zeitsprung und Tirk kriegt eine Tür ins Gesicht. Instanta. Aber auch sehr schön, ich habe jetzt ja hier die Folge nochmal geschaut, um dann wirklich Schleife für Schleife aufzuschreiben, was da passiert. In meiner Erinnerung war das viel häufiger, dass wir gesehen haben, wie er da gegen die Tür rennt. Das kommt gar nicht so häufig in der Folge vor. Der Rest ist dann halt einfach Kopfkino.
Das kommt nur dreimal oder so vor, inklusive mit dem einen Mal, wo er dann
den Typen auch zurückhämmert. Ja. Bucky, du bist gemutet.
Das ist richtig. Willst du oder soll ich es erwähnen?
Was? Übermach.
Beim dritten Mal, wo er die Tür zuschlägt, schreit der Typ ja so.
Ja.
Der Schrei ist echt.
Den haben sie nicht
verraten. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Tirk das machen wird.
War es geskriptet, dass Tirk das macht? Oder war?
Man hat es ihm wohl einfach gesagt, dass er es machen soll, damit es möglichst authentisch wirkt.
Sehr schön.
Aber ja, hat funktioniert.
Ich meine, als wir das erste Mal sehen, es ist ein relativ junger Kerl, der da arbeitet. Der Tirk die Tür dann halt, der geht halt auf den Flur, macht die Tür auf und Tirk kommt halt da gerade um die Ecke, ist halt blöd. Und er entschuldigt sich sofort, es tut mir leid, wusste ich ja nicht. Und Tirk antwortet ja so, schon gut, aber das nächste Mal werde ich dir das vielleicht nicht verzeihen und geht weiter. Und wenn so jemand wie Tirk vor mir steht und sagt, das nächste Mal werde ich dir das nicht verzeihen, ich glaube, da würde ich Angst kriegen. Blöd nur, dass er sich halt beim nächsten Look nicht erinnert.
Er weiß ja nicht, dass er Tirk vielleicht die Tür schon 20 Mal ins Gesicht gehauen hat.
Ja.
214 Mal, um genau so sein Minimum, glaube ich.
Ja, insgesamt bis zum Schluss, ja.
Mindestens.
Und in der Schleife, also da sieht man, dass es bei Tiak schon ein bisschen brodelt, gefolgt von der Kantinenszene, in der O'Neill so ein bisschen austickt.
Ja, die war auch improvisiert. Die Idee hatte wohl Richard Dean Anderson selbst, dass er das Zen von Ketchup da dieses Männchen malt und dann währenddessen das sagt. Das stand nämlich auch nicht im Skript ursprünglich.
Also irgendjemand hat es hier rauszitiert ausführlich. Ich dachte, du wolltest es vielleicht noch rezitieren.
Ich glaube, ich kriege das nicht so gut hin wie Jack.
Will jemand, soll ich? Aber nein, ihr kennt es. Denkt an Ketchup-Senf-Gesicht.
Ja. Ich glaube mit dir, wenn wir da nicht bald wieder rauskommen, flippe ich aus. Ich flippe aus. Das bedeutet, ich werde verrückt. Irre. Geisteskrank. Ich werde durchdrehen. Bin nicht mehr im Besitz meiner geistigen Kräfte. Hab nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich bin durchgeknallt!
Ja. So oder so ähnlich. Und dabei hält er dann mit einer sehr irre verzerrten Fratze diesen Teller hoch, wo er den Smiley mit Ketchup und Senf drauf gemalt hat.
Der wurde leider nicht viel Nachwelt erhalten.
Gut, was hättest du auch machen sollen? Das Ding irgendwie schockfrieren und dann versiegeln?
Ja, nein, das Problem war eher, keiner hat damit gerechnet, dass diese Folge bei den Fans so beliebt werden wird.
Ja, ja.
Sonst hättest du so ein Harz drauf machen können.
Genau, zum Beispiel.
Ach so,
ja. Aber das haben sie dann erst im Nachhinein festgestellt, dass diese Folge eventuell eine der beliebteren Folgen sein könnte. Bisschen.
Als nächstes kommen ja dann erstmal 5, 6 Schleifen, denen ich hab aufgeschrieben. Hä?
Die Schleifen der Erkenntnis würde ich es nennen.
Ich habe bei Schleife 12 erst aufgeschrieben, dass O'Neill austickt. Irgendwer hat dieses Zitat bei Schleife 5 hingeschrieben. Ist mir gerade aufgefallen.
Ja, das war die Pause, die sie gemacht haben. Macht
ja,
aber nichts.
Ja. Ja, macht ja nichts, nee.
Es sind eh jetzt noch diese generischen Schleifen, wo sie erstmal genau. Nur so in den Flow reinkommen. Das Jonglieren ist so das erste Verrückte, was sie machen.
Ja.
Ja, weil die Szene, wo Daniel dann vorschlägt, ja, aber habt ihr dann schon mal drüber nachgedacht, könnt ihr alles tun, was ihr wolltet, ohne auf die Konsequenzen zu achten, die wurde dann auch im Nachhinein noch eingefügt, damit die anderen Grund hatten, diese verrückten Dinge zu tun und damit man einen Grund hatte, die Clipshow einzufügen. Also diese
ja. Einzelnen Sequenzen. Ich wollte aber gerade zu der Montage davor noch was sagen, weil da haben wir 6 Schleifen, die mehr oder weniger in einem Rutsch innerhalb von gefühlt Sekunden hintereinander ablaufen. Weil sie sitzen halt nachdem ich, zwei nicht das durchgeknallt, also beim Sprung in die Schleife 6 sitzen sie einfach direkt schon bei Daniel im Studierzimmer und Daniel steht da und übersetzt halt was und Jack, das hatten wir schon und Tiak korrigiert ihn. Also da wissen wir schon, okay, Tiak hat inzwischen schon ein paar Sachen gerafft. Dann sofort wieder, wir sehen mal so einen Lichtblitz, Daniel übersetzt was, Tiak sagt ihm, dass es falsch ist und Jack korrigiert und sagt, wie es richtig ist. Dann haben wir wieder einen Cut und wir sehen einfach nur, wie Daniel da steht, schreibt und dazu labert. Wieder ein Lichtblitz, Daniel labert und Jack ist plötzlich am Jonglieren. Wieder ein Lichtblitz, Daniel labert und Jack jongliert, aber kann das jetzt richtig gut? Und dann wieder ein Cut und ich finde die Montage in der Form so gut. Daniel steht vorne, labert und Tiak jongliert und Jack sitzt da.
Hört ich mir zu? Das ist ja, wichtig.
Genau. Und dann im nächsten Sprung ist es so, dass einfach beide da stehen und jonglieren und das richtig gut können und Daniel so, sag mal, was ist mit euch los hier? Klar, für ihn ist es gerade das erste Mal, dass sie hier sitzen. Für ihn ist das noch nicht so durchgenudelt, das Thema. Aber aus deren Sicht, ja, wir haben ihm jetzt alles erzählt, er schreibt das jetzt erstmal auf, solange müssen wir warten.
Ne? Immer den gleichen Part, den sie ja übersetzen
immer den gleichen,
in diesem
ja.
Jonglier-Szene.
Genau, und Daniel ist es halt gerade wieder am Lernen, was sie ihm erzählen und sie müssen halt erstmal dann warten und natürlich wird das irgendwann langweilig. Ja, und 2 Lichtblitze später kommt dann halt das, was du gerade gesagt hast. Daniel fragt, wie viele Wiederholungen hatten sie eigentlich schon? Und Jack sagt, boah, ich habe nicht gezählt. Eigentlich hat mir da gefehlt, dass das Tiak dann einfach ganz trockene Zahl raushaut.
Ja.
Aber der hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr mitzuzählen. Und Daniel erwähnt, dass sie jetzt eigentlich tun könnten,
was sie... Na gut, du kannst ja nicht mal eine Strichliste machen.
Nee, natürlich. Man müsste es schon merken. Aber war das nicht, das war doch irgendwann später in der Serie, dass irgendwie so, wie oft haben wir eigentlich schon die Welt gerettet und Tier kaut einfach eine Zahl raus. Er hat nämlich mitgezählt, wie oft sie die...
Nein, das war Jack.
War das Jack? War das so rum?
Ja, es war Jack. Ja, okay. Ja, es ist 7 Mal, aber wer zählt schon mit?
Ah. Irgendwie sowas. Ja, und dann fragt Daniel die Frage der Fragen. So, ja, ist ihnen vielleicht schon mal in den Sinn gekommen, dass sie tun können, was sie hier wollen, weil nichts hat Konsequenzen. Und
entschuldigt.
Genau. Jack steht einfach auf, geht und Tier läuft wortlos hinterher.
Der verneigt sich noch so vor Daniel.
Ja, er verabschiedet sich natürlich noch formal.
Mhm. Auf seine Art und Weise.
Ja, und dann sehen wir Jack töpfern lernen, Jack Fahrrad fahren im Stargate Center und die berühmten Golf sehen.
Gut, danke. Ja, Christopher Judge konnte relativ gut golfen, aber Richard Dean Anderson nicht. Deswegen gab es die Diskussion mit den CGI-Golfbällen.
Ah, okay. Ja, das kann jetzt auch nicht so viel schwerer sein als Hockey, oder? Ich sehe, dass du redest, Bucky, aber du bist immer noch gemutet.
Verdammt, nochmal.
Das hatten wir auch schon mal.
Hast du schon mal auf der Wii Golf gespielt und weißt du, das ist schon nicht einfach und dann spiel das mal real.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist,
Die hatten einfach Angst ums Skate.
Verständlicherweise.
Die entscheidende Frage ist aber immer noch, wie kamen sie überhaupt in den Stargate-Raum?
Mit der Golfausrüstung und in voller Golfmontur.
Und voll abgeschirmt.
Dass sie keine aufgehalten hat.
Und zwar ja auch alle Scheune.
Und man musste anwählen.
So. Stimmt. Naja, also sie hätten noch Walter bestechen können.
Der war nicht auf der Schicht. Das war doch dieser andere Techniker.
Vielleicht kann man ihn noch besser bestechen.
Aber Jack hat doch in der Serie schon mehrfach gezeigt, dass er irgendwie eine Zutrittskarte hat, wo er überall reinkommt. Also Jack kann einfach das Tor öffnen und reingehen.
Aber Hammond hat doch sein Büro direkt oben drüber. Der kriegt das doch mit. So, wieso wird ein Stargate angewählt, ohne dass ich das autorisiert habe?
Okay, stimmt. Also das angewählte Stargate bricht so ein bisschen.
Na gut, der kommt ja dann raus und fragt, was sie da tun.
Ja, aber da haben sie schon komplett aufgebaut. Ja, ja. Also hätten sie nur da gestanden und Fez gemacht, ja, aber stimmt, wenn das Gate angewählt wird, vielleicht haben sie irgendwann in den Loops rausgefunden, genau um die Uhrzeit geht dieser Hammond immer aufs Klo. Da haben sie genau den Moment abgepasst.
Ich war gerade nicht in seinem Büro, sondern gerade auf der Toilette.
Sie wussten ganz genau, wann sie hingehen können.
Oder der technische Call mit der 1 auf dem roten Telefon. Das kann natürlich auch sein.
Seinen Enkelkindern.
Ja, dann macht er alle Türen zu, Noise Canceling auf und dann erstmal aktuell kein Hammond zu erreichen.
Ja, und nach der sehr, sehr ikonischen Golfszene mit im Deutschen, ich war gerade dabei, einen Rekord aufzustellen. Ich finde das im Englischen mit in the middle of my backswing auf jeden Fall so ein bisschen mit mehr Nachdruck. Das ist ja schon eine Szene, an die sich jeder erinnert, aber dann kommt eigentlich die, um die sich gefühlt die ganze Folge dreht, oder? Im Fandom.
Du meinst die, wo Tiak die Tür zumacht?
Die ist auch gut, ja. Nein, ich meinte die, als O'Neill in den Gate-Command-Raum reinkommt und Jogginganzug anhat. Nee, also Pulli halt. Zivil.
115 Pulli anhat.
Genau.
Oh, so tragen sie nicht ihre Uniform. Und er hat erst gewartet, bis sich das Tor aktiviert.
Ja, ja, das Timing war wichtig.
Nicht, dass es doch nicht...
Er hat die Uhr wahrscheinlich extra mit SG-12 gestellt und dann, damit das jetzt passt, weil das beim ersten Mal hat er ja verkackt.
Stell dir vor, er reicht seine Kündigung ein und guckt dann nach rechts und so, da passiert ja gar nichts. Oh, verdammt.
Ich nehme die doch
Malika wieder zurück, aufgegeben. Danke. Ja, ich glaube, in dem Moment würde ich dann auch lieber auf Nummer sicher gehen.
Ich bin einfach durch für heute.
Er hätte den Teller einfach noch mitbringen können.
Ja, zu dem Zeitpunkt haben sie ja schon etabliert. Ich meine, sie müssen ja trotzdem offensichtlich am Anfang jeder Schleife. Weiß nicht, wie kommen sie eigentlich in das Setting, dass sie diesen Blödsinn machen können? Starten die einfach den Tag neu und fangen an, irgendwelchen Quatsch zu machen? Und die anderen wundern sich nur, was los ist, oder erklären sie erst, wir sind hier in der Zeitschleife und wir müssen gerade weg und dann machen sie Quatsch. Wahrscheinlich, das würde so viel Aufruhr machen.
Sie müssen ja eigentlich zum Teil schon erklären, dass sie in der Zeitschleife sind, weil sonst würden die ja bei dem Briefing feststellen, dass sie vielleicht zu dem Planeten aufbrechen und dann würden sie auf dem Planeten mit Malikai landen.
Aber vielleicht sehen wir das Golfspiel und sowas einfach alles vor dem Briefing. Nur da haben sie ja danach immer noch einen ganzen Tag übrig, wenn sie alles erklären müssen.
Die stehen doch beim Frühstück auf und Carter meint, oh, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Besprechung.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht gehen sie auch einfach die komplette Besprechung durch. Die ist morgens um 10 und eigentlicher Abflug ist erst nachmittags um 4. Und sie tun einfach so, als wäre alles normal. O'Neill stellt sich doof, als hätte er noch nie was davon gehört. Und in Wirklichkeit denkt er sich die ganze Zeit schon so, yep, Golf-Equipment ist in meinem Quartier. 5 Minuten dorthin, 5 Minuten zum Gate-Raum, das kriegen wir hin.
Kündigung liegt auch schon bereit.
Ja.
Aber für später.
Ja.
Da müsste er eigentlich quasi immer die Golfausrüstung in seinem Spind haben oder so.
Er kann sie nicht so weit weg haben, wenn er die parat hat. Wobei, also, dass er eine Golfausrüstung hat, ist ja eine Sache. Wir
sind noch mal kurz nach Hause gefahren.
Und auf dem Weg dann noch irgendwie im Baumarkt vorbei und noch so grünen Teppich gekauft.
Auf Rechnung.
Ja.
Ist aber auch scheißegal. Ich meine, er kann sie auch mit EC-Karte bezahlen. Ja. In dem Fall ist es wirklich irrelevant.
Ja, aber auf Rechnung, das ist doch viel mehr ein Metagag.
Irgendwie schon.
Bezahle ich später.
Bezahle ich morgen. Ja. Und das war's dann auch schon mit Schleifen, die wir sehen. Haben wir jetzt rumherum geredet oder haben wir den Kuss erwähnt?
Du meinst den Kuss, den sie machen konnten?
Sie haben gesagt, sie haben oder Richard Dean Anderson hat gemeint, er hat versucht, es so oft wie möglich auszunutzen, dass sie das drehen. Amanda Tapping war nicht zu einer Aussage verfügbar.
Also die sind jetzt, ja.
Wer von den dreien hat es gesagt, sie haben die Folge, also die haben die Szene zweimal drehen müssen.
Zweimal auf Band, haben sie gesagt.
Ja.
Mehr haben sie explizit nicht als Aussage getroffen. Zweimal auf Band, das haben sie immer gesagt, wenn sie so eine Szenenaussage gemacht haben. Wie oft sie wirklich gedreht haben, haben sie nicht rausgerückt dazu. Also von daher, Schleifen halt, die können halt öfter stattfinden.
Ja, wobei man natürlich ja sagen muss, also ich weiß jetzt ja nicht, wie es hier in Kanada dann ist, aber so Hollywood-Schauspieler, die machen ja in der Öffentlichkeit so for the sake of the joke, die machen ja schon Gewese drum mit, ah, da war ein Kuss im Film und ach, das war so schön und ach, das war so toll. Üblicherweise wird ja bei so einem Filmkuss, wenn er nicht wirklich in Nahaufnahme war und man alles sieht, sich ja nicht wirklich berührt. Das ist ja alles nur Perspektiventrick. Deswegen ist dann so oder so die Frage, so, war da wirklich was Richard Dean Anderson so toll genießen konnte? Oder ist es einfach nur der Running Joke, den die Schauspieler dann halt auch weitertragen, weil man will ja den Fans nicht die Illusion rauben?
Die Antwort ist wahrscheinlich ja.
Irgendwas dazwischen.
Die haben es ja schon ausgenutzt, dass sie es mal zeigen konnten, oder zu zeigen. Ja. Weiß drum.
Ja, und dann gibt's wieder das weiße Blitzlicht und sie sitzen beim Frühstück. Und im Gegensatz zu sonst, wo Jack halt relativ angeekelt seine Holzleim-Fruit-Loops anguckt, grinst er halt so ein bisschen debil in die Kamera.
Wir sind ja schon bei der Besprechung. Bitte? Nicht beim Frühstück. Das Frühstück überspringen wir.
Ah, ist das?
Wir sind direkt im Besprechungsraum.
Ich habe gemeint,
das war Carter. Und Daniel steht vorne und erklärt die Übersetzung.
Okay, es war dann an der Stelle. Okay, ich dachte, das wäre ein Frühstück gewesen.
Ja, wir sehen nur die Karte, die einfach nur... Fragt,
warum grinsen sie so?
Genau. Oh,
nur so.
Ja. Wir wissen ja nicht, wie oft er diese Kussszene gedreht hat. Ich meine...
wie oft er gekündigt hat, meinst du?
Ja. Das kann ein paar Mal passiert sein. Vielleicht haben sie auch Hochzeit gefeiert und haben sie es nicht gezeigt. Man weiß es nicht.
Man muss das ja schon auch sagen...
Arg schnell.
Offensichtlich ist aber auch ein Jack O'Neill sehr, sehr pflichtbewusst und hier regeltreu manchmal, weil es hätte ihm ja auch egal sein sollen. Das mit der Kündigung hätte ja nicht sein müssen, aber also in-Universe.
Ja,
ne? Genau, kann sie gerne gleich sagen. In Universe hätte ihm das ja egal sein können. Er hätte ja einfach sie küssen können und ist ja dann eh nochmal ein Zeitsprung. Aber jetzt darfst du gerne sagen, was die Real-World-Erklärung war.
Ich wollte keinen Stress mit der Air Force einhandeln oder mit dem Militär, weil da wäre es nicht erlaubt gewesen. Und um das gleich zu umgehen, haben sie gesagt, sie lassen ihn vor die Kündigung einreichen.
Ja, also das hatte ihr. Ich meine, irgendwie ist es natürlich dadurch auch witziger in der Szene.
Auch viel witziger.
Ja, ja. Natürlich. Aber ja,
vielleicht aber auch nur für uns, weil Entschuldigung.
Weil wir
nicht so in dem Militärsetting drin sind.
Kann natürlich sein, ja, dass das im Zweifel für Militärs, die das dann gucken, oh mein Gott, wie können die denn zeigen, dass ein Soldat so etwas tut? Das geht ja gar nicht.
Doch.
Kann sein, kann ich, bin ich raus, kenne ich mich nicht mit aus.
Ist die Szene für jemanden, der beim US-Militär oder bei der Air Force ist, nicht ganz so lustig wie für uns, wenn der vorher erst die Kündigung einreicht und sie dann küsst. Nicht
ja, wahrscheinlich finden das vor allem die nicht witzig, die in einer ähnlichen Situation sind und sich nicht trauen zu kündigen. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Zeitsprung, oder sind wir schon im letzten Zeitsprung und sie gehen Mardikheimer nochmal besuchen. Mit oder ohne Q. Zeitsprung Q, genau. Das ist ein Crossover, das uns leider verwirrt geblieben ist.
Nein. Wir kriegen
ja Better Q. Okay. Kommen wir dann dazu. Das würde viele Dinge erklären. Ja, aber Daniel sagt, wir haben verstanden, was wir tun müssen und wir reisen jetzt dorthin und dann hauen wir den Malikai einfach um und dann schalten wir das Ding ab und dann haben wir Ruhe hier.
Theoretisch.
Ich muss auch sagen, ich finde den Joke am Anfang von der Szene einfach super. Ja, geomagnetischer Sturm zieht auf. Wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten.
War nur ein Witz.
So gesehen ja sogar tatsächlich, weil wenn sie einfach nichts machen und da stehen bleiben, dann ist die Zeitschleife in ein paar Minuten ja wieder da und naja.
Ja.
Auch heute passt mir gar nicht so, warten wir die nächste Schleife ab.
Mein Töpferkurs muss ich noch weitermachen. Ich bin noch nicht auf Level 3 im Moment. Eine Schleife mehr, bitte. Hier kannst du dir das kurz noch merken, was da auf der Tastatur steht.
Ja, Tier rennt hier erstmal gegen ein Schutzschild.
Einen verbesserten Schutzschild.
Einen verbesserten Schutzschild, weil die Schutzschilde, die wir bisher kannten in dieser Serie, da hätte er einfach durchlaufen können.
Das habe ich tatsächlich erst beim mittlerweile 8. Rewatch von dieser Folge oder so für die Vorbereitung vom Podcast gerafft, dass das die Signifikanz von diesem "Wir werfen einen Stein auf dieses Schild" war. Ich habe den Zusammenhang mit diesem "Ich habe bessere Schilder als die Gua'uld" irgendwie nie hergestellt. Also, stimmt, weil durch Gua'uld-Schilde kann man Sachen durchwerfen.
Richtig. Frag mal Hero.
Wobei das bei Gua'uld-Schilden ja ursprünglich, so wie ich es verstanden habe, halt auch on purpose ist, damit der Gua'uld auch Dinge entgegennehmen kann, mit seiner Umwelt interagieren kann, auch wenn das Schild aktiv ist, aber Projektile und Energiewaffen können ihm halt nichts anhaben. Dann kommt halt kommen sie auf die Idee so, ja, lass doch Low-Tech mal gucken, ob Pfeile auch erkannt werden und dann müssen die Gua'uld umdenken. Was ich nicht verstehe, ist, dass O'Neill den Stein dagegen wirft, um das nochmal auszuprobieren, weil wir haben gerade gesehen, wie Tia gegen den Schutzschild läuft. Also, dass der Stein dann nicht durchfliegt, ist irgendwie klar, oder?
Ja, vielleicht war Tia zu schnell.
Ja, vielleicht. Tia zählt gemeint, als gefährliches Projektil, wenn er rennt.
Vielleicht gäbe ja auch noch die Möglichkeit, dass der Schild nur so organische Sachen aufhält und nicht so totes Sachen wie Steine.
Ja, okay. Also ich hätte es mir noch so erklären können, dass er halt einfach nur, das ist ein Schutzschild und um ihn nochmal zu sehen, so ich werfe noch einen Stein dagegen, um zu gucken, wo er genau ist. Oder aber genau. Aber Malikais Antwort ist ja dann so eher erklärend, ja, der funktioniert nicht so, wie ihr das gewohnt seid.
Den habe ich mir jetzt ertauscht. Ja. Aber hat er den sich dann erst später geholt, nach der Golfverlagerung? Na gut, die Gegengänger. Die haben vielleicht auch mal dem seinen Planeten angewählt und Golfbälle draufgeschossen, wer weiß. Aber da muss er sich den ja auf einen von den 12 Planeten geholt haben, oder 13, die in dieser Zeitschleifenblase.
Und zwar in jeder Schleife.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage von mir gewesen. Also er müsste, wenn er ihn sich dann erst geholt hat, irgendwo abholen gehen innerhalb der Blase. Wenn er den mitnimmt und zum Altar legt, wir wissen nicht, ob das direkte Umfeld des Altars, dort im Apparat quasi stehend, ob das überhaupt von der Zeitschleife in dem Sinne betroffen ist.
Das wissen wir nicht. Aber vielleicht hat er sich auch per Gurold Express bestellt. Kann ja auch sein.
Per Larvenfunk. Vielleicht
hat er das auch einfach vorsorglich schon als Vorsichtsmaßnahme da liegen gehabt und halt nur im ersten Durchgang.
Glaube ich, das Wahrscheinlichste.
Nicht aktiviert, weil halt SG-1 schon viel zu früh dort war, ohne dass es irgendwie einen Zeitpunkt gegeben hätte, um es unauffällig irgendwie anzuschalten.
Während SG-1 ja davon ausgeht, dass er nicht wusste, was er da verursacht und das alles nur Versehen und so weiter mit der Zeitschleife, war ihm ja bewusst, dass er sich mit dieser Zeitschleife einfach auch Zeit erkauft, um das Problem zu lösen. Das heißt, wahrscheinlich war er einfach sehr vorbereitet. Wobei, dass es andere Planeten mit betrifft, das war ihm wohl so nicht bewusst. Aber ja, dass er sagt, ich will dort vielleicht einen Schutzschild haben, falls einer kommt und mir Ärger macht, ist ja nicht ganz absurd. Ne? Er ist ja auch bewaffnet.
Ja. Aber hey, welcher Archäologe trägt schon eine Waffe?
Ich tue das.
Aber dass er so viele Milliarden Wesen irgendwie in Geiselhaft dafür nimmt, wie gesagt, so weit hat er es wohl nicht durchblickt. Er wusste, dass das Ding erstmal nicht mehr kann, als eine Zeitschleife zu produzieren, was ihm aber okay vorkam, weil dadurch hat er ja auch den geomagnetischen Sturm in eine Schleife gebracht und hat den dann dauerhaft zur Verfügung. Aber er wusste wohl nicht, dass das so viele Planeten mit reinzieht. Das hat ihn auch schockiert, hat man so das Gefühl.
Spätestens bei den Golfbällen, das wir wissen können.
Ja, wir haben ja eben festgestellt, dass die gar nicht dort gelandet sind.
Nicht on screen, aber...
Ja, wer weiß. Ja, und dann wird's halt noch mal ein bisschen emotional. Im Endeffekt überzeugt Jack ihn durch seine eigene Geschichte. Er sagt, Malikai, lass das. Ich weiß, was du fühlst. Und Malikai sagt, ach, das kannst du nicht fühlen. Und woraufhin Jack sehr wütend, ich habe meinen Sohn verloren. Ich könnte das nicht noch mehr ertragen. Und du? Und daraufhin knickt Malikai ein. Was?
Obwohl bei Jack die Situation ja eine andere gewesen wäre.
Ja.
Malikais Frau ist ja durch eine Krankheit gestorben, die er nicht hätte aufhalten können. Genau. Aber Jack hätte vielleicht verhindern können, dass sein Sohn sich mit seiner Waffe erschießt.
Wobei Jack ja wirklich den Vergleich zieht und sagt, ich würde das nicht noch mehr erleben wollen, ich würde das nicht noch mal durchmachen wollen und bezieht sich hauptsächlich darauf. Aber ja, natürlich für Jack O'Neill wäre das natürlich eine tolle Lösung zu sagen, hey, ich kann vielleicht meinen Sohn zurück ins Leben holen.
Aber so lange sind die...
Genau.
So lange sind die Schleifen ja aber gar nicht. Ich meine, wie weit müsste Malikai zurückgehen, um seine Frau nochmal?
Ja, er hofft ja darauf, dass er das. Krank war. Ich glaube, er hofft ja darauf, dass er das Gerät einfach, dass er das Problem, das die Antike hatten, fixen kann und einfach das Gerät wirklich als Zeitmaschine verwenden kann. Ich meine, wenn nicht, also wenn er davon ausgeht, dass er nur die Zeitschleife ausdehnen kann auf den Zeitraum, dass er seine Frau wieder sieht, dann würde in dem Moment ja auch mit in Kauf nehmen, dass die anderen Planeten im System da auch alle quasi auf ewig gefangen sind in einer 30 Jahre dauernden Zeitschleife oder so. Das wäre ja schon, also das wäre krass, wenn er die dazu verdammt. Aber es ginge
ja, dass du die Zeit mit diesem Zeitschleifen, mit diesem Gerät zurücksetzt und dann das Gerät ausschaltest. Ich meine, die Zeit läuft ja dann normal weiter.
Ja, ja, aber als es dann hieß, ja, dann siehst du sie nochmal sterben, dann sagt er doch, glaube ich, explizit ja und dann mache ich das halt nochmal. Ich kann das ja dann, ich kann ja so lange wie ich will nochmal zurückspringen.
Ja, weil er die Maschine dann wieder bedienen könnte.
Ja, ja, und klar.
Und nochmal zurückspringen könnte.
Aber
nicht
halt,
unbedingt, weil es in einer Zeitschleife feststeckt.
Das kommt ja aber dann aufs selbe raus. Also er springt nicht in die Vergangenheit, sondern er dreht aus seiner Sicht quasi das Universum zurück auf die Zeit oder Teil des Universums. Und das ist erstmal für ihn völlig legitim. So, ja, alle anderen auf den ganzen Planeten, die hier mit betroffen sind, die werden halt einfach dann 30 Jahre immer wieder erleben. Oh, nicht mein Problem. Gut, das heißt immer wieder leben, die meisten werden es nicht merken.
Ja, aber dazu kommen wir noch.
Ja, also ich habe mir hier noch, das ist aber eigentlich eher für den Schluss, hier die Behauptung, man könnte nicht erkennen, wie lange die Zeitschleife ging. Da habe ich mir noch notiert, also Seven of Nine hätte das in ihrem Astrometrielabor rausgefunden. Sie hätte einfach geguckt, wie die sonstigen Sterne außerhalb der Zeitblase stehen und hätte sagen können, wie lange das gedauert hat. Ob das in der
Der Shift wäre ja irgendwie sehr deutlich gewesen, so. Wenn du gerade dabei bist, ein Teleskop zu benutzen und so von jetzt auf gleich shiftet der Sternenhintergrund um irgendwie 110 Tage oder so.
Ja, noch viel witziger, der shiftet ja nach und nach, weil das Licht ja erst nach und nach nochmal neu bei der Erde ankommt. Es kommt ja nicht instant, wird der geschiftet, sondern nach und nach, bis das Licht auch wirklich wieder da ist, weil das Licht endet ja wahrscheinlich in der Zeitblase und kommt dann erst wieder rein.
Ja, du hättest einen Stern, der springt, und je nachdem, wie weit die Sterne wechseln, würden die nach und nach plötzlich rumhüpfen, ne?
Ja, nein, nicht nach und nach.
Warum?
Alles Licht hört an der Zeitblase.
Ach so, auf, ja, stimmt.
Und dann
das neue Licht quasi
hat eine fixe Distanz von der Erde. Ja. Und das neue Licht kommt dann alles gleichzeitig an. Also die Sterne verändern sich alle gleichzeitig, dass die unterschiedlich weit weg sind, das Licht unterschiedlich alt ist, tut dabei nichts zur Sache. Es wird eine konstante Distanz von der Erde aufgehalten die ganze Zeit.
Und auf jeden Fall könnten Astronomen den Shift nicht nur erkennen, sondern müssten daraus doch auch grob errechnen können, wie lang sie irgendwie in der Zeitschleife waren, oder?
Ja.
Also das sollte man auch ohne Sci-Fi-Tech können.
Die spannendere Frage sind so Sachen wie, wie weit ist diese Blase ausgedehnt gewesen? Sprich, wenn nur die Erde da drin war, springt dann die Erde irgendwie eine Viertelrotation um die Erde, um die Sonne nach vorne und ist plötzlich andere Jahreszeiten? Hui. Oder war das ganze Sonnensystem da drin? Oder,
ja gut, es hieß ja, dass einige Planeten betroffen sind. Wir haben jetzt über 12 Planeten.
Achso, du meinst,
das ist ja wirklich eine Supraumblase, die einfach diese ganzen Systeme umfasst, inklusive ihrer Sterne.
Achso, in dem Fall ist zumindest das Geheimhaltungsthema, von wegen die Astronomen werden das ja merken, dann eher hinfällig, weil dann das wäre dann irgendwie 15 Jahre später ein Problem oder so.
Oh, weil genügend Lichtjahre Abstand, ja.
Ja, genau.
Und dann ist es halt irgendein komisches Phänomen, was keiner erklären kann.
Wobei wir dann wieder an dem Punkt sind,
dass diese Subraumblase halt nur irgendwie, sagen wir mal, 20 AU oder so um jedes Stargate rum abdeckt.
Dann würde meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben, dass du diese 12 Stargates brauchst. Für mich war das immer eine Erklärung im Sinne von, man muss einen gewissen Raumbereich da gleichzeitig abdecken, damit du das, diesen Effekt irgendwie erzeugen kannst.
Vierdimensionaler Raum, Baby.
Ja, okay, das schon.
Im dreidimensionalen Raum als unterschiedliche Blasen erscheinen, müssen das nicht notwendigerweise in vierdimensional auch sein.
Das ist korrekt.
Damit aber die Abstände zu den anderen Sternen dauerhaft.
Ja. Und wir haben doch verschiedene Sterne, die unterschiedlich brauchen, bis sie springen, aus Astronomie-Sicht.
Ja, aber davon ausgehen, die halt in der Blase waren, ja.
Nein, ich meine tatsächlich die außerhalb, also die ganzen Galaxien, die du siehst außerhalb, die wir als Sterne sehen, davon ausgehen, dass wir nicht genau in der Mitte der Blase sind, würde das bedeuten, dass je nach Richtung, in die du guckst, das sogar unterschiedlich springt, oder?
Ja, wie gesagt, ich bin
das jetzt schon in
meinem Dings ursprünglich davon ausgegangen, dass das auf die Erde zentriert ist, weil, kleine Blasen pro Gate.
Ja, ja.
Dann wäre das egal, aber so wäre es natürlich richtig abhängig, ja.
Sagen wir mal, man hätte es feststellen müssen. Also das ist Ihnen aber auch selbst aufgefallen, dass das direkt ein Fehler ist, aber der war Ihnen halt egal.
Ja, spannend. Du hättest
auch wirklich
so eine Verzerrungswelle, die irgendwie von einer Seite der Himmelssphäre langsam aber sicher auf die andere wandert.
Ja. In der Geschwindigkeit, je nachdem, wie weit du vom Zentrum dieser Subraumblase weg bist. Ja,
spannend.
Tja.
Ja, genau. Was haben wir noch?
Ich glaube, Christian hat das gesagt. Das ist die erste Folge von dem Schreiberduo, das ausgestrahlt wurde, aber es ist nicht die erste Folge, die sie geschrieben haben. Aber es ist eine der fünf Story-Konzepte, die sie eingereicht haben als Bewerbung um Schreiber der Serie zu werden. Die erste Folge, die sie eigentlich geschrieben und ich glaube auch gedreht haben, war die Enkarana. Das ist eigentlich ihre erste Folge. Und das ist die zweite. Die wurden nur andersrum ausgestrahlt. Und die haben sich auch einen Gag erlaubt und dann für das Anfangsthema, für die Anfangsmelodie quasi Lyrics geschrieben.
Unabhängig jetzt von dieser Folge, ne?
Unabhängig von der Folge.
Aber ja, es gibt eine Aufzeichnung davon. Die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
In der sie auch selbst die diese Lyrics singen.
Ja, Leute mit auch nur einem Hauch musikalischem Gespür sollten sich auf Schmerzen bereit machen. Aber es ist
oder ja Alkohol bereitstellen.
Oder beides. Aber genau, es ist auf jeden Fall witzig und wir hören dann erstmalig auch einen Text zu unserem Intro.
Das ist ganz lustig. Wenn du das Video verlinkst, unten drunter, sind die Lyrics auch unten in der Infobox. Schon,
stimmt, in der Infobox.
Achso, kannst du sogar mitsingen.
Ja, man kann sogar mitsingen. Also du kannst die Ton ausmachen und selbst das Intro laufen lassen und kannst dann mitsingen.
Also falls unsere Zuhörer uns was vorsingen wollen, ihr könnt uns das gern schicken. Ob wir es jemals hören werden, können wir nicht versprechen. Vielleicht kann ja jemand von euch singen.
Können bestimmt alle voll gut singen.
Können wir theoretisch auch. Theoretisch.
Das nehmen wir mal demnächst als Snippet auf, wenn wir mal wieder verkacken, eine Folge rechtzeitig fertig zu machen.
Das passiert uns zum Glück ja nie. Das passiert uns nie.
Du willst also sagen, wenn die Leute warten müssen bis zur nächsten Folge, müssen wir sie wenigstens unterwegs noch einmal ein bisschen foltern?
Ich wollte gerade sagen, wenn die Leute schon auf unser Dummgelaber verzichten müssen, müssen wir wenigstens eine Ersatzquälerei erfinden.
Vielleicht.
Zu der Sache mit den Fruit Loops übrigens noch von eben und der Alternative Cheerios. Joe Melosi hat das irgendwann auf dem Portal, das damals noch Twitter hieß, beschrieben. Und hat dann erklärt, I remember that at one point we were having trouble acquiring permission to use Fruit Loops in the recurring cafeteria scene. So the individual pursuing approval suggested we use Cheerios at a compromise. That didn't fly.
Genau das habe ich vorhin doch gesagt.
Ja, ja. Ich wollte nur das Originalzitat von Joe gerade mal noch reinpacken.
Und die Szenen, die zusätzlich noch gedreht wurden, um die verbleibende Zeit zu füllen, die sie noch übrig hatten, verschiedene Crewmitglieder sind auf die einzelnen Ideen gekommen. Also es ist nicht nur alles von den Schreiberlingen, sondern auch zum Teil von den Darstellern.
Ich habe mal noch die Probleme und Fehler vom Stargate-Wiki auf. Ja?
Das noch Bild. Wir haben noch gar nicht über das Bild gesprochen, was Malikai dabei hatte.
Ja, dann stimmt, mach das gerade zuerst.
Das Bild, was nämlich gezeigt wird, was er in diesem holographischen Bild, was er da hat, das ist Nicole Forrest und die ist die Frau von Peter Vos? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und der ist einer der Regisseure am Set der Serie und Nicole selbst hat auch als Buchhalterin am Set gearbeitet.
War das dann wieder so ein Fall von ich habe zu spät Nein gesagt?
Du.
Soll ja vorkommen bei denen in der Produktion.
Vielleicht kam Seiler so zu seiner Rolle, wer weiß.
Ich bin ziemlich sicher, dass Seiler so zu seiner Rolle kam. Hey, in dem einen Shot, da sieht man dich dann noch rumlaufen. Ja, das lassen wir drin. Okay, du heißt jetzt Seiler. Und das werden wir vielleicht öfter noch verwenden.
Ich dachte eher so an, wir drehen jetzt diesen Stunt, er macht ihn halt selbst, um zu zeigen, wie es geht. Oh, toller Shot, den lassen wir drin. Jetzt braucht man nur noch einen Namen.
Die meisten Fehler, die wir oder Probleme, die wir, die man so auch online findet, hatten wir auch schon angesprochen, wie zum Beispiel, dass das mit dem Tonaufnahmegerät so oder so nicht funktionieren würde und auch, dass O'Neill und Tiag eigentlich jetzt relativ gut Antika sprechen können müssten, was aber nicht der Fall ist.
Einen Fehler auch gut töpfern können.
Ja, vielleicht sehen wir das einfach nur zufällig nie wieder, weil er kommt halt nie wieder dazu.
Ach so.
Ein Fehler wird hier noch gelistet, den ich nicht, gar nicht als Fehler sehen würde, aber da stelle ich hier mal zur Diskussion. Und zwar, jemand hat in Stargate-Wiki geschrieben, es war kein Ereignishorizont zu sehen, als das Stargate auf dem Planeten das erste Mal aktiviert wurde. Wo ich sage, ja, es war ja aber auch keine normale Gate-Aktivierung zum Durchgehen.
Ich wollte gerade sagen, haben wir das nicht an den anderen Stellen, ja, wo irgendwie die Verbindungen zu mehreren Gates gleichzeitig hergestellt werden?
Genau, auch, das ist ja keine Wurmloch-Verbindung mit...
Moment.
Ja? Stefanie?
Ah, oh, hast du.
Ja, Christian hat in unserem Jitsi nach unten gezeigt. Das Problem ist, bei mir bist du links unten. Ich habe kurz gebraucht, bis ich gerafft habe, was du sagen willst.
Er ist eigentlich auch unter mir. Bis,
ja. ja.
Wenn sie das erste Mal wieder auf dem Planeten sind, also in dem ersten Loop, in dem sie wieder auf dem Planeten sind und sich da das Tor aktiviert, dann gibt's einen Kabusch.
Ja, dann ist das eher der Fehler, würde ich sagen. Also ist ja die Frage, wie ist das, wenn die Erde angewählt wird? Sehen wir da irgendwie, dass die Ereignishorizont sich bildet?
Na, Iris.
Iris ist halt an. Meistens. Aber ja, dann ist es schwierig zu sagen. Ne? Also ich hätte halt gesagt, für den Use Case hier wird quasi die Datenleitung des Gate-Netzwerks benutzt, über die auch Updates und sonst was passieren, aber es soll ja keine Materie übertragen werden, deswegen wird gar nicht erst ein Ereignishorizont gebildet. Dann wäre es eher ein Fehler, dass es einmal gezeigt wurde und nicht der Fehler, dass es beim ersten Mal nicht gezeigt wurde. So würde ich es jetzt eher sehen.
Ja, ich hätte es noch so interpretiert, dass Kabusch ist halt der Waldton, so und danach kommt die Konferenzschaltung. mit 12 Gates. Auf einmal, ja. Und das funktioniert mit Ereignishorizont halt schlecht, weil wenn du dann durchgehst, entweder gibt es dich dann danach 11-mal öfter oder...
Ja. Das ist nämlich genau das Ding, wenn ich einen Ereignishorizont hätte, was passiert eigentlich, wenn da einer durchgeht, wenn ich eine Verbindung
dann zu... Dann brauchst du auch die Materieumwandlung. Ja. Ich vermute, das kann das da geht nicht ohne irgendwie ZBM dran oder so, weil das dann schon energetisch schwierig wird, vermuten, sondern ja. Es kann quasi nur so eine, wie du schon sagst, eine Update-Verbindung aufrechthalten, die reicht, genau, um eine Zeitschleife zu übermitteln, aber nicht reicht für Materie zu übermitteln.
Ja, wie gesagt, man braucht es halt in dem Fall ja auch nicht. Es geht ja gerade nicht darum. Genau, und dann eine Sache hatten wir noch nicht, als wir das erste Mal auf P4X639 sind, also ganz am Anfang der Folge, sieht man irgendwie hinter dem Stargate eine Felsformation, die später einfach fehlt. Wobei, ja, das ist ein gefühlt zerfallender Planet. Das passt schon. Nee, da haben die Prop-Designer wohl irgendwie Set-Designer gepennt.
Im Laufe der Zeitschleifen.
Geomagnetischer Sturm, hallo. Der kann auch vielleicht Blitze schon machen, wer weiß.
Ist das Gesetz des äquivalenten Tauschs, während die ganze Zeit die Zeit zurückgedreht wird an bestimmten Orten, muss gleichzeitig dafür woanders die Zeit nach vorne gedreht werden, damit es in Balance bleibt. Mhm. Und dafür ist dieser Berg dahinter. Der altert einfach super schnell in der Zeit. Und
ist jetzt nur noch ein Staubkorn.
Oh, ganz klein.
Mhm. Oh, und Peter DeLuis war auch wieder in der Folge zu sehen.
Das zweimal. Ist richtig.
Okay, Pascal weiß, jetzt darf Uwe raten, wo er war, wenn das nicht weiß.
Nö, also ich wollte gerade sagen, ja, das weiß ich, das ist ja auch normal irgendwie, aber mir ist gar nicht aufgefallen, wann und wo man ihn sieht. Ich gebe zu, ich habe auch nicht versucht, bewusst darauf zu achten dieses Mal.
Der rennt Daniels die Notizen aus der Hand.
Ja, natürlich, okay.
Nee, ich glaube, streng genommen rennt er nicht um, sondern hilft ihm wieder auf. Es gibt aber einen Outtake, wo er derjenige ist, der ihn umrennt. Weil ich glaube, der den umrennt, ist Siler und
tut mir leid.
Und Peter DeLuis hilft ihm wieder auf.
Super verwirrt. Und das finde ich echt fies, weil Jack wusste ja, dass er ihn umrennt und er hat nichts getan das eine Mal.
Ja, beim ersten Mal wusste Jack es nicht, beim zweiten Mal hat er es, glaube ich, einfach genossen. Ja,
aber er hat es dann bewusst passieren lassen.
Und ja.
Erst danach hat er gemeint, dreht mal einen Schritt zur Seite.
Ja,
tatsächlich gibt es ein Outtake, wo Jack zu Daniel meint, tritt mal einen Schritt zur Seite, Daniel tritt einen Schritt zurück, Siler stürmt durchs Bild, Daniel guckt irritiert hinter ihm her, tritt einen Schritt nach vorne und dann rennt ihn Peter DeLuis.
Sehr cool.
Insbesondere mit dem geilen Kommentar, oh, I'm so sorry, this is my first day around here.
Stefanie, du hast gerade so...
Mir spricht ja auch den Murmeltiertag an.
Spricht er den an sogar?
Ganz zum Schluss. Ja, ja, sagt irgendwas vom Murmeltiertag. Ja,
ich würde behaupten, Schluss. Groundhog Day. Das merkt man ja heute, also man merkt ja, dass man alt wird. Man merkt ja, dass man alt wird, dass die Popkultur aus der eigenen Jugend plötzlich in anderer Popkultur verwendet wird. Ich glaube, hier ist das auch einfach der Effekt schon, dass und täglich grüßt das Murmeltier derart ikonisch ist in der Popkultur, dass es halt hier drin den Figuren auch bekannt ist und denen halt auch bewusst sind, dass sie gerade in einer Groundhog Day-Situation sind. Ne? Weil in ihrer Welt gab es ja diesen Film schließlich auch. Es spielt ja schließlich in unserer Realität, diese ganze Serie.
Yep, im Jahr 2000. Wenn wir uns noch Gedanken darüber gemacht haben, ob unser Windows abstürzt, weil das Jahr 2000 beginnt.
Das stimmt.
Mhm, ich erinnere mich.
Der Year 2000-Bug, wir haben alle Panik gehabt. There's no glory in prevention. Ich habe letztens erst wieder einen Comedian gehört, der gemeint hat so, ja, was haben die damals alle Panik geschoben und was ist passiert? Nix. Ja, klar, natürlich. Die ganzen ITler auf der Welt haben dafür gesorgt, dass nichts passiert. Stell das nicht so hin, wie das war unnötige Panikmache. Es mussten dafür schon Lösungen gefunden werden. Dein freundlicher Admin aus der Nachbarschaft hat dir den Arsch gerettet. Ja, nur damit das immer, hier auch mal gesagt ist.
Wie immer, die besten Admins sind die, die man nicht mitkriegt.
Ja, genau. So, Stefanie, du hast...
Malekai, nämlich, warum, damit du der König des Murmeltiertags sein kannst. Aber ich glaube, der sagt das im Englischen.
Ja, ich glaube, im Deutschen kommt das nicht vor. Ja. Schade. Ich meine, in dem Fall bietet es sich halt dann doch deutlich besser an, als schon wieder irgendwie eine Anspielung auf Dorothy, ne?
Ja. Zumal das
was bei uns auch jetzt von mir? Bekannt ist.
Bitte, Stefanie?
Was wolltest du jetzt von mir schon zweimal?
Ich wollte sagen, du hast gerade eben, als wir über Danny wird umgerannt gesprochen haben und Papier fliegt rum, hast du so einen Stapel Papier am Mikrofon vorbeirascheln lassen. War das ein Soundeffekt oder war das dein DIN A0-Zettel, den du heute als 500 Blatt Papier dabei hast?
Das kannst du dir jetzt aussuchen.
Wahrscheinlich beides.
Möglicherweise.
Ja, was hast du denn noch zu erzählen?
In der Serie Fringe, die Grenzwelle des FBI, gibt's eine ähnliche Folge, die hat auch die gleiche Plot. Ein Wissenschaftler erzeugt eine Zeitschleife, um zu versuchen, mit einer verstorbenen, geliebten Person wieder zusammen zu sein. Also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe das gelesen.
Für die Star Trek-Fans, da spielt auch ab und zu ein gewisser Leonard Nimoy mit. Vielleicht kennt ihn jemand. Er hat so eine sehr unbekannte Rolle gespielt. Muss man nicht kennen, aber vielleicht.
Bei Fringe.
Ja, Lord Denethor spielt auch mit. Für die Fans von anderen Franchises. Mit passendem Pulli gerade an für unsere Zuhörer. Jemand hat einen Gondor-Pulli an. Wer dürfte jetzt raten?
Bitte Gondor University.
Man könnte meinen, dass das die Antwort war auf das Rätsel.
Vielleicht habe ich das auch on purpose falsch erzählt.
Den Schauspieler von Malekai sehen wir aber auch noch mal wieder.
Oh ja. Wird bei uns aber noch sehr lange dauern, bis wir über ihn nochmal reden werden. Sehr lange.
Oh wow, ich habe gerade selbst nachgeguckt. War mir nicht bewusst.
Der hat mir noch nicht mal großartig anders geschminkt erst. Oder so. Also der sieht echt fast 1:1 wie Malekai aus. Das wäre die Gelegenheit gewesen, mal ein Alien zurückzubringen, das dann doch bei SG im Stargate Center weiterarbeitet und nicht einfach in der Versenkung verschwinden zu lassen.
Ja, hey, du kennst dich hier aus mit diesem ganzen antiker wissenschaftlichen Kram. Willst du nicht bei SG-12 mitmachen?
Mhm. Da ist zufällig gerade ein Platz frei geworden wegen einer kleinen Verletzung.
Ja, aber die brauchen den ja nicht für das ganze antiker Zeug, weil sie haben ja jetzt allein in SG-1 schon drei Leute, die fließend antiker können. Also ich weiß jetzt nicht, wo der Bedarf dafür sein sollte.
Willst du etwas sagen, außer SG1 übersetzt niemand Antikisch?
Ja, ich glaube, genau das würde ich damit sagen. Das hatten wir doch gerade eben als Thema. Es dauert nur ein paar Staffeln, bis jemand anderes außer Daniel da mal ran
darf. Das war in der letzten Schleife, das habe ich schon wieder vergessen.
Ah, sorry, ja.
Hä, was? Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst.
Macht nichts. Du hast beim ersten Mal schon nicht zugehört, ich weiß.
Ja.
Ja, hast du noch was auf deinem Zettelchen stehen?
Oh Moment, das habe ich erwähnt, das kann ich abhaken. Das habe ich auch erwähnt.
Achtet mal bitte auf diese Katze.
Ja, sie ist sehr süß.
Sie nicht ganz.
Sie streckt gerade alle vier in die Luft.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
U-Hammond hat wohl ein neues rotes Telefon. In der Folge. Und weil du noch bei Fehlern warst, bevor ich mit anderen Dingen unterbrochen habe, zum Schluss, das Tor auf dem Planeten ist nur animiert und Carter geht mit ihrem Fuß durchs Tor durch, nicht durch den Ereignishorizont.
Also sie geht nicht durchs Gate, sie geht durchs Tor.
Feinstoffliche Stargate-Konstruktion.
Hat mir erwähnt, dass irgendjemand mal ausgerechnet hat, es sind mindestens 216 Loops gewesen?
Ja, mindestens. Also wahrscheinlich waren es mehr.
Hatte ich doch gesagt.
Weil wir wissen ja nur, wir wissen, dass die Tok'ra 3 Monate lang versucht haben, die Erde zu erreichen. Wir wissen aber nicht, wann sie damit gestartet sind.
Ja.
Oder vielleicht haben sie auch nur alle 2 Monate mal gewählt oder keine Ahnung. Also es ist nicht sauber definiert.
Vielleicht haben sie sich 2 Jahre lang gewundert, warum die Erde sich nicht mehr meldet und dann haben sie es 3 Monate lang versucht.
So ungefähr. Kann auch sein. Aber auf Basis dessen, wo Stefanie schon gesagt hat, mindestens 216.
Vielleicht wollten sie uns wieder mit irgendwelchen Experimenten kommen, für die wir Versuchskaninchen spielen sollten.
Ja, vielleicht sollte wieder eine sexy Außerirdische eingeführt werden und dann...
Bitte nenn die nicht so.
Sie war aber doch eine Außerirdische.
Oder redest du von Matuf?
Ich habe nicht gesagt, wie ich meine. Jeder nach seiner Präferenz.
Das funktioniert im Englischen natürlich viel besser mit sexy Alien, ne? Das wäre ein bisschen genderneutraler gewesen.
Matuf ist doch tot.
Ja, vielleicht ging die Zeitschleife weit genug zurück. Nee, tut sie nicht. Aber ja, mindestens 216 mal 10 Stunden. Rest kann der Mathematiker des Vertrauens mal tun. Wurde schon diverses Mal gerechnet. Steht, glaube ich, sogar im Stargate-Wiki drin. Haben sie aber auch schon offiziell mal ausgerechnet in Kreisen von Autoren und Regisseuren. Meinen aber, glaube ich, gar nicht bewusst, als sie ursprünglich die Folge gedreht haben, wie viele Schleifen es waren. Also das haben sie, glaube ich, jetzt on purpose nicht berechnet. Wenn ich das richtig interpretiert habe, wie sie es gesagt haben. Aber sie erkennen durchaus an, dass es mindestens 216 waren. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Deswegen eigentlich müssten die Skills von Tiag und O'Neill noch wesentlich besser sein. Entweder können sie jetzt eine Karriere im Zirkus machen als Jongleure, sie können töpfern gehen oder was macht Tiag eigentlich die ganze Zeit?
Ja, das also in der Collage, wo wir die sehen, wie O'Neill Blödsinn macht, außer wenn sie Golf spielen, ist Tiag irgendwie anderweitig beschäftigt.
Nicht viel.
Wahrscheinlich also geht er.
Tür ist Tiag derjenige.
Immer wenn O'Neill irgendwie gerade töpfert, geht Tiag zurück zu dem Typen an der Tür und verprügelt ihn.
Vielleicht ist Tiag dann auch derjenige, der dann lernt mit Daniel.
Ach so, und O'Neill ist dann immer nur so Performer dabei und macht so eine. Okay.
Oder man hat nur die Szenen gesehen, wo Jack Pause hat und Tiag lernt, aber nicht die Szenen, wo Tiag Pause hat und Jack lernt.
Das würde den Schluss auch, die Lücke auch erklären, die wir eben hatten, von wegen, die müssen doch trotzdem irgendwie Missionsberichten sonst was machen. Und dann heißt, wir gehen jetzt zu Daniel, also wir machen eigentlich immer dasselbe und irgendwann geht halt nur noch einer zu Daniel und der andere hat dann mal kurz Freizeit. Ich muss mal gerade aus Klo und wenn Daniel fragt, wo bleibt der eigentlich, ist halt einfach schon wieder die Schleife rum.
Das verdammt klug.
Ja, so.
Weil bis das auffällt, ist die Schleife weggeschoben. Es sind ja nur die 10 Stunden. Also bis Daniel sich wirklich beschwert, der ist wahrscheinlich komplett in seinem Antikerisch versunken. Und alle anderen denken ja, die wären ja beide da. Ja, das könnte funktionieren.
Ja.
Frech.
So, können wir langsam zum Schluss kommen.
Ja. Was sie auch immer wieder betonen, die Mitwirkenden, dass sie selbst am Anfang sehr überrascht waren, wie gut diese Folge angekommen ist. Nur als Überleitung fürs Ende.
Ja, ist nicht so, dass sie das für eine schlechte Folge gehalten haben, aber sie haben nicht geahnt, dass sie so ikonisch wird, ne? Dass es so eine Fanliebling wird.
Ich glaube, Melosi oder Mulli haben auch auf ihren Accounts, Twitter oder so irgendwas, haben sie, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht auch mehrmals, ich weiß es nicht mehr, haben dann so Folgen gegeneinander antreten lassen. Und in einem von diesen Durchläufen war dann zum Schluss die Wind of Opportunity-Folge gestanden gegen Abyss.
Okay.
Ja.
Natürlich, Wind of Opportunity hat gewonnen, aber Abyss war dann auf Platz 2. Ich glaube, Moment, ich hatte das irgendwo gelesen. Ich hatte es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Melosi hat auch selbst gesagt, das war die Folge und der Ripple-Effekt waren seine Lieblingsepisoden in Bezug auf Drehbuchschreiben.
Das kann ich mir vorstellen. Gut, dann kommen wir dem Finale entgegen. Ich meine, wir hatten jetzt dann doch noch so ein paar Dinge rumzumäkeln an Details, aber ich glaube, wir hatten im Vorfeld schon klar gemacht, dass diese Folge auf jeden Fall sehr weit vorne ist.
Definitiv,
ja. Bei drei von uns potenziell Lieblingsfolge, außer bei Stefanie, da kommt sie erst auf Platz 2 direkt nach Kristallschädel.
Nein, nicht nach Kristallschädel. Und wenn sich zwei Folgen Platz 1 teilen, dann ist es definitiv die Folge und die Entscheidung.
Ah ja, okay.
Das ist die Folge, fair, wo wir sehr
jetzt
viel
du nicht so, als würdest du wissen, welche Folge das ist.
Lass mich jetzt nicht damit durchkommen lassen, das ist schon ein bisschen fies.
Nee. Ich habe dir gerade einen sehr guten Tipp gegeben.
Ich habe dich nicht gehört. Was?
Das ist eine Folge, wo wir sehr viel Bier trinken werden.
Ich wollte gerade sagen.
Ach so, ja.
Das ist hier
sehr viel Bier. Also das
ja. Das ist die Folge am Ende der 5. Staffel, in der Daniel aufsteigt. Das
die vorletzte Essen. Folge, um genau zu sein.
Ich werde die Frage dann nochmal stellen, aber ich muss hier das noch zum nächsten Mal. Wie kann denn die Folge, in der Daniel erst einmal aus der Serie ausscheidet, eine deiner Lieblingsfolgen sein? Nee, das geht nicht.
Die Interaktion mit dem Team.
Ja.
Und diese Verabschiedung, das jedes Mal.
Sie ist sehr emotional, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also für mich.
Genau wie ja eigentlich auch diese Folge am Ende mit der Geschichte von Malikai, die ich eigentlich
ja
sehr nachvollziehen kann.
Ja, natürlich.
Schon, ne?
Also, dass er das versucht, kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen. Es ist halt emotionsgetrieben, hoffnungsgetrieben. Er denkt halt, er könnte damit seine tote Frau wenigstens wiedersehen. Auch wenn er sie nicht retten kann, das sagt er ja selbst. Aber es ist irgendwie schon nachvollziehbar, warum er das versuchen möchte, ne?
Ja.
Mhm.
Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen.
Wenn man der Folge 1 vorwerfen kann, ist, dass leider die diese Rahmengeschichte mit Malikai halt sehr, sehr minimalistisch ist. Auch am Schluss die Auflösung halt sehr schnell geht, aber das ist halt einfach der Preis dafür, dass du halt eine Geschichte hast, die in 40 Minuten gepresst wird. Es sollte ja um die Zeitschleifen gehen und das mit Malikai ist ja eigentlich nur die Rahmenhandlung, warum sie in die Situation kommen. Ne? Und es ist halt nicht das, worum es erzählerisch geht, obwohl es eigentlich ja der Mainplot sozusagen ist. Aber das muss ich sagen, das geht mir am Ende zu schnell. Ich glaube, ich bin das einfach heute aus der Erzählweise, man macht irgendwie einen 10-Stunden-Film in 10 Episoden und nennt das Serie, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass auch solche Teile dann ein bisschen mehr Bedeutung kriegen. Und dass Malikai dann halt auch so schnell von Unil umgestimmt werden kann, dass das geht dann halt doch überraschend flott am Schluss. Aber ja, man muss halt zum Ende kommen. Und um dann zu merken, dass einem 5 Minuten fehlen, aber hey.
Gut, Malikai konnte lang genug drüber nachdenken.
Vorher ja, aber ja nicht in dem Moment, wo Unil dann oder wo das Team vor ihm steht und ihm dann sagt, ist doch dumm, was du da machst, und danach passiert ja kein Zeitsprung mehr.
Kurz vor Schluss, als die Maschine sich ja schon eingeschaltet hatte. Ich meine, sie müssen ja den ganzen Tag noch diesen Alien-Text übersetzen und diese Berichte vorbereiten, um diese so unnötige Arbeit.
Ja gut, sie waren ja in der Mitte kurz auch wieder da, wo Malika dann auch klar werden konnte, dass die in der Schleife stecken. Also darüber konnte er ja schon nachdenken, so schon mal so einen Entscheidungsprozess in seinem Hirn anregen. Vielleicht
nicht ja, das ganz schon, so das klug,
dass ich so viele gefangen nehme. Aber erstmal bleibe ich auf meinem Ego-Trip, der verständlich ist, bleib dabei. Und ihr müsst ihn dann mit seinen mitfühlenden Gedanken überzeugen nochmal.
Ja. Nee, aber ansonsten wirklich, ich weiß nicht, Stand jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall mal bisher meine Lieblingsfolge. Ich mag einfach diese Kombination mit der Menge an Humor, ohne dass jetzt, also sie haben halt natürlich in der Folge einfach ein wunderbares Setting, um einfach mal doofen Humor mit reinzubringen, ohne dass das die Ernsthaftigkeit der Serie an sich in Frage stellt. Und die Gelegenheit haben sie, wenn auch eher aus Not am Schluss, sehr gut genutzt und ja, sehr, sehr spaßig.
Eine Tugend gemacht, sagen wir mal so.
Ja, ich meine, die nächste Folge, da kommen wir jetzt ja gleich zu, die nächste Folge wird ja etwas ruhiger und düsterer und da jetzt hier einmal so ein Comic Relief noch mit drin zu haben in so einer Staffel, tut ja auch gut. Man will ja auch lachen.
Ja, nächstes Mal ist auch Diana dabei, das erklärt ja schon alles.
Genau, das wäre nämlich jetzt genau mein Punkt. Von einer Zeitschleifenfolge kommen wir zu einer Zeitreisefolge. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die USS Enterprise D versehentlich in der falschen Zeit gelandet ist und da eine Undercover-Mission hat oder ob das alles nur ein Holodeck-Programm ist. Aber wir werden Diana Troy wiedersehen, beziehungsweise die Schauspielerin.
Dr. Svetlana Markova.
Genau,
die Schauspielerin. Auch da sollte mich besser keiner fragen, wie lange es gedauert hat, bis ich gerafft habe, dass das Marina Sirtis ist.
Ja, muss ich ja sagen, ich habe ja erst das Jahre nach Stargate erstmalig ernsthaft Star Trek geguckt. Und ich musste dann halt doch wieder ein Rewatch hier machen, bis ich dachte, so, die kommt mir aber bekannt vor.
Ist sogar, glaube ich, die gleiche Synchronstimme, nur halt mit russischem Dialekt.
Ja. Genau, also Svetlana Markova werden wir nächstes Mal kennenlernen und auch einer unserer Favoriten, ein gewisser Harry Mayborn, wird wieder vorkommen.
Etwas unterkühlt.
Aber. Auf Eis gelegt, genau. Wir sprechen in 14 Tagen über die Folge Planet des Wassers, Watergate im Englischen. Ja, habt ihr noch zum Schluss was zu sagen? Ich sehe schweigende nicht. Gesichter. Nein, Christian sucht noch.
Ja, suche ich. Moment.
Also zum Schluss würde ich gern sagen, die Erde gerät in eine Zeitschleife und die Sam 10 Schritte.
Nee, ich wollte sagen, es tut mir leid, so denke ich nun mal darüber.
Ja,
was denkt ihr denn darüber?
Ach, das
wollte ich sagen, aber ich hab's versaut.
Ja, das sage ich dir morgen. Bis in 14 Tagen, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.